BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch bei Folge 401, also einem etwas ungeraden Jubiläum, mit dabei sind. Heute widmen wir uns dem Thema künstliche Intelligenz. Dabei geht es bei uns weniger um die Frage, wie groß denn der CO2-Abdruck eines ChatGPT-Prompts ist, sondern um die Frage, ob Deutschland gerade dabei ist, die größte technologische Welle, die größte technologische Veränderung seit der industriellen Revolution zu verschlafen. Mein Gast in der heutigen Folge ist Johannes Reck, Mitgründer und CEO von Get Your Guide. Er war Mitglied in der Kommission des Wirtschaftsministeriums zum Thema künstliche Intelligenz. Seine Kernaussage: Wir sind heute ein Stück weit eine digitale Kolonie der Amerikaner. Wir werden diskutieren, ob das so ist und vor allem, was denn zu tun wäre, um daran etwas zu ändern. Ich finde es hochrelevant, interessant. Ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Bei BTO ist der Blick unter die Oberfläche nicht nur Branding, er ist schon immer Teil unserer DNA. Dabei ist entscheidend, Informationen und Zusammenhänge jenseits des Offensichtlichen zu erkennen und sie in den aktuellen wirtschafts- und finanzpolitischen Kontext einzuordnen. In einer Zeit, in der Märkte, Technologien und geopolitische Entwicklungen immer komplexer werden, reichen reine Analysen nicht aus. Führungskräfte brauchen Klarheit, Orientierung und Strategien, die nicht nur auf dem Papier überzeugen, sondern vor allem in der Praxis funktionieren. Genau hier setzt unser heutiger Sponsorpartner EY Parthenon an. Als Strategie- und Transaktionsberatung von EY unterstützt EY Parthenon Unternehmen dabei, Veränderungen besser zu verstehen, in unsicherem Umfeld Chancen zu erkennen und entschlossen zu handeln. EY Parthenon verbindet dabei tiefes Branchenwissen, innovative KI-gestützte Technologie, analytisches Denken und eine Investorenperspektive. Durch die Kombination von Transformation, Strategie, Transaktionen und Corporate Finance liefert EY Parthenon mit weltweit mehr als 25.000 Mitarbeitenden nicht nur echten Mehrwert, sondern denkt strategische Beratung neu. So hilft EY Parthenon Unternehmen auch in Zeiten zunehmender Disruptionen, ihre Zukunft mit Zuversicht zu gestalten. Nehmen Sie Kontakt auf und erfahren Sie mehr unter ey.com/parthenon.
Am 1. April 2026 sendete die ARD im Vorabendprogramm die Sendung Wissen vor acht Erde. Direkt vor der Tagesschau gab es einen Beitrag mit dem Titel Wie klimaschädlich ist künstliche Intelligenz? 5 Minuten lang erklärte der ehemalige Komiker Eckart von Hirschhausen den Zuschauern, wie schmutzig die neue Technologie ist. Hören Sie selbst.
Alle reden über KI. Wir auch, aber anders. Was kostet uns KI zum Beispiel an Strom?
Jede Anfrage an die KI wandert in riesige Rechenzentren. Darin stecken Zehntausende besonders leistungsfähiger Chips, die Anfragen gleichzeitig bearbeiten.
Auch wenn die Tech-Unternehmen aus guten Gründen ihre Daten geheim halten, es ist sonnenklar, dass der Energieverbrauch von Rechenzentren durch ChatGPT und Co. jetzt schon explodiert. Dieser Energiehunger von KI ist echt unschlau. KI nur einsetzen, wenn es wirklich Sinn macht und sonst deaktivieren. Und öfter statt Geräten das eigene Hirn anschalten. Denn das kommt mit 20 Watt aus und das schon über 10.000 Jahre. Dann sie geerdet.
Ich dachte erst, das muss ein April-Scherz sein. Irrtum. Der Beitrag lief nicht nur am 1. April. Er wurde am 3. April wiederholt, am 8. April nochmal und er findet sich immer noch in der Mediathek. Ich habe es extra verlinkt, Sie können es sich selbst anschauen. Das Ganze war also kein Witz zum 1. April. Nein, es war bitterer Ernst. Ich denke, es war schon ein April-Scherz, aber eigentlich nicht der ARD, sondern der gesamten deutschen Debatte und der deutschen Wirtschaftspolitik. Während in den Vereinigten Staaten KI-Rechenzentren binnen 3 Jahren rund 10% des gesamten Energiebedarfs verschlingen werden, während China bei industriellen KI-Anwendungen längst die USA Deutschland und Japan weit überholt hat. Und während OpenAI und Anthropic Finanzierungsrunden über je 100 Milliarden US-Dollar abgeschlossen haben, da debattieren wir im öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Klimabilanz von KI-Anwendungen, von Chat-GPT-Prompts. Und die Empfehlung lautet allen Ernstes, wir sollten lieber das eigene Gehirn benutzen. Ich muss zugeben, ich kann mich darüber gar nicht genug aufregen. Der Beitrag steht wirklich symptomatisch für das, was in Deutschland alles schief geht. Es ist eine Debatte, die das Wesentliche nicht erkennt. Und das werden wir in den kommenden Minuten in diesem Podcast genauer herausarbeiten. Beginnen wir in den USA. Nach Schätzungen der Federal Reserve Bank of St. Louis haben die Investitionen in künstliche Intelligenz in den USA einen erheblichen Beitrag geleistet zum Wirtschaftswachstum. Allein in den ersten drei Quartalen 2025 lag der Anteil der KI-Investitionen am ganzen Wachstum bei immerhin 42%. Das heißt, ohne diese Investitionen wären die USA deutlich weniger gewachsen, um nicht zu sagen, schon fast in der Stagnation. Goldman Sachs hat am 25. Juni einen umfassenden Bericht veröffentlicht, der aufzeigt, wie wirtschaftlich KI-Agenten bereit sind. So kostet eine Softwareentwicklerin in den USA ein Unternehmen pro Tag rund $300. Ein KI-Coding-Agent, der dieselbe Arbeitsmenge erledigt, kostet hingegen $13.39. Das ist ein Faktor von 22. Das heißt, man hat radikale Kostenersparungen. Ganz zu groß sind die Kostenersparungen in anderen Bereichen noch nicht. Goldman Sachs rechnet vor, dass Callcenter-Agenten ungefähr $92.90 für die Software kosten und $90 für den Menschen. Aber sie streiken nicht, sie jammern nicht, sie sind immer da. Und bei der Dateneingabe, da ist die KI auch bereits günstiger als der Mensch. $59.68 gegenüber $80 für den Menschen. Logische Konsequenz, die Unternehmen ersetzen menschliche Arbeitskraft durch KI. Goldman Sachs hat eine Liste angehängt mit konkreten Entlassungen in der Industrie aufgrund von KI. So hat Amazon bereits im Oktober 2025 14.000 Stellen gestrichen und im Januar 2026 weitere 16.000 Stellenstreichungen angekündigt. Meta hat im April 2026 rund 10% seiner Belegschaft entlassen. Microsoft baut bis zu 7% der Belegschaft ab. Block, ein US-Fintech-Bezahlungsdienstleister, hat die Belegschaft um rund 40% reduziert. Immerhin 4.000 Stellen. Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Generell, sagt Goldman Sachs, würden pro Monat ungefähr 11.000 Stellen verloren gehen aufgrund der KI. Die KI ersetzt zunehmend menschliche Arbeitskraft. Generell vermelden alle Unternehmen, dass ein immer größerer Teil der Software mittlerweile nicht mehr von Menschen, sondern von künstlicher Intelligenz geschrieben wird. Firmen wie Alphabet, Pinterest und Workday melden bereits, dass über 50% ihrer gesamten Programmiercodes von Computern geschrieben werden. Kein Wunder, dass die Investitionen boomen. Goldman Sachs prognostiziert alleine für das Jahr 2026 in den USA Investitionen von über $530 Milliarden in entsprechende Rechnerkapazitäten. Und Europa? Nun, für Europa sieht das Ganze ziemlich traurig aus. Selbst wenn es uns gelingen würde, die EU-Rechenzentrumskapazität bis 2040 zu verdoppeln, würde das Wirtschaftswachstum nur 0,1 bis 0,2 Prozentpunkte pro Jahr anheben. Das ist nicht viel. Das ist natürlich mehr als nichts, aber es ist ganz klar deutlich weniger als anderen Regionen der Welt. Und das ist noch nicht mal das Schlimmste. Die Internationale Energieagentur erwartet bis 2030 einen Stromzuwachs für Rechenzentren bzw. einen Strombedarfszuwachs für Rechenzentren von 250 Terawattstunden in den USA und nur 45 Terawattstunden in der EU. Das ist ein Verhältnis von 1 zu 5. Das heißt, der Abstand, der Rückstand Europas wird in den kommenden Jahren nicht kleiner, sondern größer. Und wir haben das nicht getan in Europa, weil wir das tun, was die Redaktion von Wissen vor Acht gerne hätte, nämlich den Klimaschutz im Vordergrund stellen. In Wirklichkeit ist das Ganze die Folge von Überregulierung, Energiemangel und einer schlicht zu langsamen technologischen Adaptierung. Was wir hier sehen, ist der nachhaltige Rückfall Europas in Zahlen. Was dieser Rückfall in volkswirtschaftlicher Sprache bedeutet, hat der Internationale Währungsfonds im April 2025 untersucht. Kernaussage des Working Papers mit dem Titel Artificial Intelligence and Productivity in Europe ist knapp gefasst folgender.
Unsere Schätzungen legen nahe, dass die Produktivitätsgewinne um mehr als 30% reduziert werden könnten, wenn EU-Regulierungen die KI-Exposition in den betroffenen Aufgaben um rund 50% senken.
Mehr als 30% der Produktivitätsgewinne, die wir realisieren könnten, realisieren wir nicht aufgrund von Hindernissen, aufgrund von Regulierung, aufgrund von dem, was wir hier in Europa machen, weil wir glauben, es ist besser, KI zu regulieren, statt KI zu entwickeln. Wir sind selber daran schuld. Es ist unsere Politik, auch unsere Energiepolitik, die uns die Zukunft kostet. Der Boom der künstlichen Intelligenz heute wird oftmals mit der industriellen Revolution verglichen. Erinnern wir uns. Deutschland hat den Beginn der industriellen Revolution zunächst verpasst. Doch durch eine konzertierte Aktion holte das Deutsche Reich Großbritannien später nicht nur ein, sondern überholte es sogar. Unsere heutige Wohlstandsposition geht historisch zu erheblichen Teilen auf diese spätere, aber radikale Dampfmaschinenaufholjagd zurück. Und da wird es interessant. Es gibt nämlich eine bemerkenswerte Untersuchung der Rockwool Foundation in Berlin. Drei Forscher haben dabei die regionale Verteilung von Dampfmaschinen in deutschen Landkreisen 1875 mit dem heutigen Lohnniveau verglichen und haben Folgendes festgestellt. Wenn man Dampfmaschinen hatte 1875, dann verdient man heute mehr, als wenn man die Dampfmaschinen nicht hatte.
Regionen mit höherer Dampfmaschinendichte im Jahr 1875 haben heute dauerhaft höhere Löhne. Eine zusätzliche Standardabweichung in der Dampfadoption, das waren 4,6 Maschinen pro 1000 Arbeiter, ist mit 2,3 bis 3,7% höheren Löhnen heute verbunden.
Das finde ich beeindruckend. Nach 51 Jahren ist ein deutscher Landkreis, der 1875 Dampfmaschinen adoptierte, immer noch messbar reicher als ein Landkreis, der das nicht getan hat. Und zwar durchaus relevant. 4% Gehaltsunterschied klingt wenig, ist aber über die Zeit eine ganze Menge. Die Schlussfolgerung der Forscher überrascht deshalb überhaupt nicht.
Die Dampfkraft befeuerte nicht nur Fabriken, sie formte die Technologie- und Kompetenzentwicklung ganzer Regionen für Generationen. Die Lektion für heute ist klar. Frühe Adoption transformativer Technologien wie KI kann langanhaltende Konsequenzen haben.
Wir haben also Konsequenzen für eine sehr lange Frist, abhängig davon, wie wir heute handeln. Gute Konsequenzen oder schlechte Konsequenzen. Wer 1875 verschlief, ist 2026 ärmer. Wer 2026 verschläft, wird im Jahre 2176 immer noch ärmer sein. Das ist die historische Lektion. Und wir in Deutschland sind gerade mit Volldampf dabei, auf der ärmeren Seite der Geschichte zu enden. Ja, ich höre schon die Einwände. Das sei Determinismus. Das sei Geschichtspessimismus. Ich würde vergessen, dass Aufholjagden auch heute noch möglich sind. Das stimmt. Aufholjagden sind möglich. Aber sie kosten Geld, sie kosten vor allem aber auch politischen Mut und sie erfordern konsequentes Handeln. Ich wüsste nicht, wo wir in der heutigen Welt, im heutigen Deutschland, derart konsequentes Handeln sehen. Stattdessen sehen wir die Forderungen der Gewerkschaften nach einem noch höheren Rentenniveau, bezahlbare Vermögensabgaben. Wir sehen andere Projekte und vor allem sehen wir nach wie vor die Tabuisierung der eklatanten Fehler der letzten Jahre. Ich war am Donnerstag in einer Podiumsdiskussion und ich wurde am Ende gefragt, was denn passieren müsste, damit in Deutschland wirklich Reformen kämen. Dann sagte ich, wahrscheinlich muss Volkswagen pleite gehen oder aber einen großen Stellenabbau ankündigen. Ich ahnte nicht, dass ein solcher Stellenabbau am nächsten Tag bekannt gegeben würde. Bis jetzt ist die Reaktion der Politik noch nicht sehr laut. Gut, ich nehme das hier am Freitagnachmittag auf, vielleicht ändert sich das nochmal. Aber ich denke, wenn ein Unternehmen wie Volkswagen wirklich im Ernst darüber diskutiert, 100.000 Stellen abzubauen in Deutschland, dann müsste doch jedem klar werden, dass die Hütte brennt und dass wir handeln müssen. Selbst den Gewerkschaften. Halten wir noch mal fest, wie Deutschland investiert. Blicken wir mal auf die Verwendung unserer Gelder. Deutschland gibt jedes Jahr mehr als 100 Milliarden Euro aus für die Stützung des umlagefinanzierten Rentensystems. Und daran wird sich auch nach Umsetzung der Vorschläge der Rentenkommission herzlich wenig ändern. Zugleich investieren wir weniger als 10 Milliarden Euro für die Zukunft, für Startups. Konkret sind im letzten Jahr rund 8 Milliarden Euro in Startups geflossen. In den USA waren es übrigens über 300 Milliarden Euro. Das heißt, pro Woche wird in den Vereinigten Staaten mehr in Wagniskapital investiert als in Deutschland in einem ganzen Jahr. Das ist ein großes Problem. Und nun haben wir eine Politik, die auf Schulden setzt. Wir wissen es, die Schuldenbremse wurde faktisch geschliffen. Aber nicht, um wie propagiert wirklich mehr in das Land zu investieren, sondern vor allem, um Löcher zu stopfen. Löcher zu stopfen im Bereich der Rente, der Pensionen, der Sozialtransfers. Gerne auch von mehr Subventionen. Ja, ein Teil der Schulden fließt auch in die Wiederherstellung der Verteidigungsfähigkeit. Das kann man sicherlich begrüßen, man muss aber anerkennen, auch das kommt viel zu spät und ist letztlich eigentlich auch eine Aufgabe, die man aus Steuermitteln bezahlen sollte und nicht mit Schulden. Und hier haben wir den Kontrast. Während die Amerikaner und andere Länder in die Zukunft investieren, verschulden wir uns, um die Vergangenheit zu bezahlen. Doch kommen wir zurück zur KI. Bei KI stellt sich die Frage, wie es denn wirken wird. Wird es einen Wachstumsboom auslösen oder ist es wieder Vergangenheit, dass letztlich der Vorteil von KI sich irgendwie nicht in den Produktivitätszahlen und dem Wirtschaftswachstum niederschlagen wird? Zwei Gegenpole Diskussionen möchte ich kurz aufzeigen. Luke Roman, ein Finanzanalyst aus den USA, der auch einmal in meinem Podcast zu Gast war, hat kürzlich Folgendes geschrieben.
Was in KI und Robotik passiert, ist gleichzeitig der aufregendste und erschreckendste Makrotrend, den wir in unserer 30-jährigen Karriere gesehen haben. Wachstum und Produktivität werden unglaublich sein, ebenso die Disruption unseres schuldenbasierten Systems und seiner Banken, weil Billionen an Hypotheken und Verbraucherkrediten von Menschen aufgenommen wurden, die ihre Jobs an KI und Roboter verlieren werden.
Sollte es so kommen, ist Groman besorgt, denn unser schuldenbasiertes System ist fundamental unvereinbar mit einem System, welches durch KI und Robotik faktisch in einen deflationären Prozess käme. Die Produktivitätsgewinne würden nämlich deflationär wirken, also Preis senken und Inflation senken und damit natürlich die Schulden noch untragbarer machen, als sie ohnehin schon untragbar sind. Das ist sozusagen die Sichtweise. Wir haben quasi hier einen solch starken Boom, dass es sich über Angebotsausweitung zu fallenden Preisen kommt. Auf der anderen Seite gibt es Stimmen wie Professor Karl-Benedikt Frey von der Universität Oxford, der in Folge 334 unter anderem Folgendes gesagt hat.
I'm entirely open to AI being a productivity, a driver of productivity revival. In fact, you know, I pin a lot of my hopes on that. But I don't think it's a given by any means. And I would note that, you know, it's hard to think of more transformative technologies than the internet and the personal computer. You know, connected the best talent around the world, meant that people have access to the world store knowledge in their pocket. And yet you only see a decade long productivity upsurge, which is largely confined to the United States and not so much to Europe. And so that should at least prompt us to think that, you know, maybe AI is not going to lead to this, you know, decades-long productivity boost that we had during the mid-20th century. And more fundamentally, I think it very much depends on what we do with it. So if AI is just a productivity tool, if it's just a tool for automation, it's going to maybe lead to, you know, a one-off boost in productivity. But, you know, if all we had done since 1800 was automation, we would have productive agriculture and cheap textiles, but that's about it, right? We wouldn't have vaccines, antibiotics, computers, rockets, airplanes. So most progress comes from doing new and previously inconceivable things. And so a key question is, will AI really create new activities, new industries, new technologies, new innovations?
Wird KI nun also zu einem Boom führen? Wird KI nur Kosten senken? Das ist die große Frage. Und die andere große Frage, die immer diskutiert wird, ist die Frage, wie wirkt es auf die Beschäftigung? Wir haben gerade eben schon bei den Zahlen von Goldman Sachs gesehen, dass in der Tat der Einsatz von KI in bestimmten Bereichen zu einem Abbau von Beschäftigung geführt hat und weiterführen wird.
Dass gute unternehmerische Entscheidungen aus dem Bauch heraus eher selten sind, ist unbestritten. Sie brauchen schon eine solide Grundlage, aktuelle Zahlen zum Beispiel und Transparenz über die Liquidität natürlich und einen klaren Überblick darüber, welche Rechnungen offen sind, was reinkommt und was hinausgeht. Klingt selbstverständlich, ist es aber in vielen Unternehmen nicht, denn die entscheidenden Informationen stecken häufig noch immer in Papierstapeln, in E-Mail-Anhängen oder sind über verschiedene Systeme verteilt. Und genau dann, wenn man sie braucht, sind sie nicht verfügbar. Aus Steuerung wird dann schnell Schätzung und aus Planung wird Bauchgefühl. An diesem Punkt kommt Lexware Office ins Spiel. Rechnungen, Buchhaltung und Banking werden an einem Ort zusammengeführt, alles automatisiert, übersichtlich und einfach zu bedienen. Damit haben Verantwortliche in Unternehmen die Finanzen jederzeit im Blick. Offene Posten, Zahlungsströme, Buchhaltung und Liquidität. Das ist keine Nebensache, es ist die Grundlage für bessere Unternehmensentscheidungen auf Basis von Zahlen, nicht auf Basis von Gefühl. Wenn Sie auch bessere Entscheidungen treffen wollen, probieren Sie Lexware Office einfach aus. Über den Link go.lexware.de/bto erhalten Sie 50% Rabatt auf die ersten 3 Monate Lexware Office. Mehr Informationen gibt es wie immer in den Shownotes.
Gibt es nun die große Jobapokalypse, wie man sagt? Goldman Sachs hat dazu verschiedene Ökonomen befragt und hat dabei sehr unterschiedliche Sichtweisen herausgearbeitet. Beginnen wir mit dem ersten, mit Daron Acemoglu, dem Nobelpreisträger von 2024. Er lehrt am MIT in den USA und glaubt Folgendes bezüglich KI.
KI wird in der nahen Zukunft wahrscheinlicher Jobs ersetzen als komplementieren, einfach weil die heutigen KI-Modelle nicht gut darin sind, Arbeiter über einfache Aufgaben hinaus zu unterstützen, mit Ausnahme einiger Felder wie der biologischen und chemischen Forschung. Ich erwarte einen negativen Nettoeffekt auf die Zahl der Arbeitsplätze in den kommenden Jahren. Aber es ist wichtig zu betonen, in meiner Einschätzung werden die Jobverluste nicht annähernd die Größenordnung der großen Entlastungen erreichen, die manche prognostizieren. Ich schätze, dass sie unter 2-4% in den nächsten 5 Jahren liegen werden.
Acemoglu sagt also, ja, künstliche Intelligenz vernichtet jetzt schon Jobs, das haben wir gerade auch gesehen, aber die ganz große Apokalypse, die ganz große Vernichtung von Arbeitsplätzen, die wird nicht kommen. Er rechnet mit einem Verlust von Arbeitsplätzen in Größenordnung von 2-4% in 5 Jahren. Das wären auf die USA bezogen rund 3-6 Millionen Stellen. Aber ganz sicher ist Acemoglu sich dann doch nicht. Er sagt deshalb auch, dass es kein ökonomisches Gesetz gibt, welches garantiert, dass es keinen Verlust an Arbeitsplätzen gibt.
Es gibt kein allgemeines ökonomisches Gesetz, das vorschreibt, dass die Jobschaffung mit der Jobvernichtung Schritt halten muss. Das Jobwachstum der letzten 80 Jahre aus einer Kombination aus sich ändernden Aufgaben, neuen Aufgaben und einer verschobenen Berufsstruktur ist nicht in gleichmäßigem Tempo erfolgt. Seit Ende der 70er Jahre blieb die Jobschaffung größtenteils hinter der Vernichtung zurück, mit der Vernichtung konzentriert auf Industriejobs. Die Jobverluste, die ich in den kommenden Jahren erwarte, ergeben ein ähnliches Szenario, nur dass die Verluste jetzt um die kognitiven Bürojobs zentriert sind.
Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Klar, Jobs werden verlieren, neue werden entstehen, doch die Frage ist, schaffen wir genug neue? Auf Deutschland bezogen muss man festhalten, mit der heutigen Politik vermutlich nicht. Acemoglu macht darüber hinaus noch einen weiteren wichtigen Punkt.
Die Kapital-Arbeit-Ungleichheit, die Lücke zwischen Einkommen aus Arbeit und Einkommen aus Vermögen, wird mit größerer Sicherheit zunehmen. Große Sprachmodelle erhöhen die Kapitalintensität der Produktion. Die enormen Kapitalinvestitionen, die sie erfordern, sind ein deutliches Indiz dafür, dass das Kapitaleinkommen steigen wird, selbst wenn einige Investitionen nicht voll profitabel sind. KI-Unternehmen zahlen ihre Mitarbeiter zwar vermutlich gut, doch der Hauptinput sind Daten und Rechenleistung. Die Kapital-Arbeit-Ungleichheit wird also steigen.
Das ist natürlich ein ganz großes Problem. Wir werden dann, wenn es so wirklich kommt, in der Tat eine weitere Verschiebung haben von Einkommen aus Arbeit hin zu Einkommen aus Vermögen mit den damit verbundenen politischen Konflikten. Das ist sicherlich etwas, was nicht dazu beiträgt, die Gesellschaften zu stabilisieren. Wenn man dabei auch noch es versäumt, neue Arbeitsplätze zu schaffen, wie in Deutschland, dann wird der Konflikt noch größer. Packen wir dazu noch die demografische Entwicklung und die unbedeckten Versprechen für die alternde Gesellschaft, haben wir sicherlich ein Szenario, welches einen zumindest ausgesprochen besorgt auf unser Land blicken lässt. Womit wir zur zweiten Stimme kommen, die Goldman Sachs interviewt hat. Neil Thompson ist ebenfalls am MIT tätig und leitet dort das Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory. Er ist wirklich mit Acemoglu fast schon ein Optimist.
Ich denke darüber als Unterschied zwischen einbrechenden Wellen und steigenden Fluten. Im Szenario der einbrechenden Welle gehen Arbeiter an einem schönen Tag den Strand entlang und aus dem Nichts schlägt eine Welle ein und schwemmt viele von ihnen weg. Aber unsere Forschung legt nahe, dass das nicht das dominante Muster ist. Das häufigere Muster ist das der steigenden Flut. In einem solchen Szenario sind manche Arbeiter auf dem Sand, manche knöcheltief im Wasser und manche bis zu den Knien, während die Flut steigt. KI kommt genauso wie die steigende Flut, aber nicht ohne Vorwarnung.
Thompsons Argument ist also, wir können die Flut kommen sehen. Es ist nicht ein Tsunami, der uns plötzlich versenkt. Es ist ein langsamer, voraussehbarer Prozess. Nur, wer am Strand sitzt und nicht aufsteht, dem geht das Wasser nicht nur bis zur Brust, sondern irgendwann mal auch über den Kopf. Und da denke ich wiederum an Wissen vor Acht von der ARD. Wer ein Vorabendprogramm hat, in dem zur Hauptsendezeit gefragt wird, ob man nicht lieber das Gehirn benutzen sollte statt KI, der sitzt im Sand. Die letzte Stimme, die bei Goldman Sachs zu Wort kommt, ist Joseph Briggs, der Senior Global Economist der Firma. Er rechnet durch und kommt zu folgendem Ergebnis.
Vor dem Hintergrund dieser neuen Evidenz erscheint es vernünftig anzunehmen, dass der KI-Übergang zur Verdrängung von über 9% der Arbeitskräfte führen könnte, rund 15 Millionen Arbeiter. Wenn man unterstellt, dass diese Jobverluste über eine 10-jährige Adoptionsperiode verteilt werden und die meisten Arbeiter innerhalb eines Jahres neue Arbeit finden, würde die Arbeitslosenquote vermutlich um weniger als einen Prozentpunkt steigen.
15 Millionen Menschen, deren Job in den nächsten 10 Jahren von einer KI übernommen wird. Das ist die mittlere Schätzung des führenden Goldman Sachs Ökonomen. Übertragen auf Deutschland wären das etwa 4 Millionen Arbeitsplätze, übertragen auf die EU würden wir von 19 Millionen sprechen. Seine Beruhigung lautet, keine Sorge, diese Menschen finden alle wieder einen neuen Job. Ich denke, das ist eine sehr optimistische Annahme. Die Geschichte zeigt, wie Acemoglu sagte, dass diese Annahme nicht immer zugetroffen hat. Fassen wir das zusammen. Alle drei zusammen sagen, erstens, ja, künstliche Intelligenz vernichtet Jobs in nennenswerter Zahl. Zweitens, der Übergang wird langsam genug sein, dass man ihn sehen kann. Und wenn man hinsieht, dann kann man auch handeln. Und drittens, es gibt eine Verteilungswirkung, die eindeutig regressiv ist. Kapital gewinnt, Arbeit verliert. Und damit wachsen die sozialen Konflikte. Der bereits zitierte Karl Benedikt Frey hat in einem Beitrag für die Financial Times auf einen weiteren Aspekt hingewiesen, den ich hier gerne noch erwähnen möchte. Wir machen immer mehr selbst.
Wenn eine Technologie Aufgaben innerhalb eines bestehenden Dienstes automatisiert, kann dies ein Jevons-Paradoxon auslösen. Der Dienst wird günstiger, die Nachfrage steigt und die Beschäftigung nimmt zu. Das Paradoxon hat jedoch eine Bedingung. Es funktioniert nur, wenn die Technologie das bestehende Dienstleistungsmodell effizienter macht. Sobald eine Technologie es den Menschen ermöglicht, die Arbeit selbst zu erledigen, bricht die Nachfrage nach der Dienstleistung ein. Die Waschmaschine veranschaulicht das. Sie automatisierte nicht die Arbeit der Wäscherinnen, sie gab den Kunden die Möglichkeit, auf sie zu verzichten. Dieses Muster wiederholt sich seither. Selbstbedienungskassen übertrugen das Scannen und Einpacken den Kunden. Das Internet ermöglichte Reisenden den direkten Zugriff auf Flugpläne und Hotelbewertungen, die früher von Reisebüros kontrolliert wurden. Online-Brokerhäuser brachten ein Handelsterminal in jede Hosentasche. Künstliche Intelligenz dehnt diesen Mechanismus sogar auf manuelle Berufe aus, den vermeintlichen sicheren Hafen des KI-Zeitalters. Wenn ein Hausbesitzer einen Chatbot fragen kann, warum sein Heizkessel Druck verliert, könnten Heizungsmonteure Aufträge verlieren.
Der Vorteil der Verlagerung von Aufgaben auf die Konsumenten liegt auf der Hand. Die Unternehmen müssen nicht mehr richtig prüfen, ob das Produkt passt, ob die Daten stimmen, ob alles richtig ausgefüllt ist. Das Risiko tragen jetzt die Kunden selbst. Sie müssen selbst prüfen, ob alles richtig ist. Man denke nur an die Flugbuchung, wo sicherlich der eine oder andere von Ihnen auch schon mal festgestellt hat, sich vertan zu haben und dann entsprechende Kosten hatte. Diese ganze Entwicklung hat übrigens entsprechende, weitreichende makroökonomische Konsequenzen.
Wenn Arbeit auf den Konsumenten verlagert wird, verschwindet sie aus der von Statistikern erfassten Wirtschaft. Ein Unternehmen, das seine Abrechnungsabteilung durch eine Chatbot-Schnittstelle ersetzt, verzeichnet niedrigere Kosten und eine höhere Produktivität pro Mitarbeiter. Die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung registriert einen Produktivitätszuwachs. Politiker, die sich auf diese Indikatoren stützen, um den Nutzen von KI zu beurteilen, übersehen möglicherweise einen tiefergehenden Wandel. Die größte Errungenschaft des modernen Kapitalismus war die Verlagerung von Aktivitäten aus dem Haushalt auf den Markt, die Umwandlung der heimischen Produktion in bezahlte Spezialisierung, die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Erfassung der Wirtschaftsleistung in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. KI-gestützte Selbstbedienung kehrt diesen jahrhundertealten Trend stillschweigend um. Die Frage der Automatisierung, kann eine Maschine diese Arbeit erledigen, hätte niemals den Niedergang der Wäscherinnen vorhergesagt. Die Frage der Selbstbedienung, kann der Kunde auf diese Arbeit verzichten, hätte dies vorhergesagt. Wenn wir weiterhin die erste Frage zur KI stellen, suchen wir weiterhin am falschen Ort.
Erleben wir nun die Umkehr? Wenn ja, dann schrumpft die gemessene Wirtschaft bei immer höherer Produktivität. Und dann haben wir wirklich gesellschaftspolitische Probleme erheblicher Art. Unsere Schulden, die offenen wie die verdeckten, werden zu einem massiven, um nicht zu sagen unlösbaren Problem. So gesehen habe ich mich gewundert, dass die Redaktion von Wissen vor Acht nicht dazu aufgerufen hat, KI nicht zu nutzen, um Arbeitsplätze und den Sozialstaat zu sichern. Halten wir fest, wo unser Problem liegt. Wir in Deutschland profitieren nicht von mehr Beschäftigung, weil Technologie woanders entwickelt und angewendet wird. Wir bekommen aber die negativen Folgen potenziell sehr deutlich zu spüren und verlieren damit noch mehr an Wettbewerbsfähigkeit und vor allem an Wohlstand.
Viele schauen beim Trading zuerst auf die Strategie. Dabei wird oft vergessen, dass auch die Ausführung selbst einen Unterschied machen kann. Also, wie schnell wird ein Trade ausgeführt, wie eng sind die Spreads und wie direkt ist eigentlich der Marktzugang? Genau an dem Punkt setzt TradeGate Direct an. Die App richtet sich an aktive und erfahrene Trader, die bewusst handeln und mehr Kontrolle über ihre Orders haben möchten. Gehandelt wird direkt über die TradeGate BSX ohne externe Intermediäre zwischen Order und Börse. Gerade bei häufigerem Trading spielen Themen wie Liquidität, Spreads oder Slippage eine größere Rolle, als viele denken. Deshalb setzt TradeGate Direct auf transparente Ausführung, professionelle Ordertypen und tiefe Performance-Reportings, mit denen sich das eigene Trading detaillierter auswerten lässt. TradeGate Direct wurde bereits zweimal in Folge von Stiftung Warentest als Kostensieger ausgezeichnet. Dazu kommen lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr und dauerhaft kostenfreies Trading. Marktübliche Spreads können natürlich anfallen. Hinter der Trading-App steht die Berliner TradeGate AG, ein Unternehmen mit über 30 Jahren Erfahrung im Finanzmarktbereich. Wenn Sie sich das anschauen möchten, unter tradegate.direct finden Sie alle Informationen zur App und den Funktionen. Den Link gibt's in den Shownotes.
Es gibt Und das ist die gute Nachricht, eine konkrete Roadmap, wie Deutschland aus dieser Lage herauskommen könnte. Sie liegt seit April 2026 auf dem Tisch. Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche hat die Kommission Wettbewerb und künstliche Intelligenz eingesetzt. Und diese hat im April 2026 einen 216-seitigen Abschlussbericht mit 20 Handlungsempfehlungen vorgelegt. Die Ministerin schreibt im Vorwort zu diesem Bericht Folgendes.
Künstliche Intelligenz verändert Wertschöpfung, Märkte und Wettbewerbsstrukturen mit einer Dynamik, die keinen Aufschub duldet. Wer jetzt nicht handelt, wird morgen nicht gestalten. Wir können zusehen, wie andere die Standards setzen, oder wir gehen voran und schreiben die Regeln des KI-Zeitalters selbst mit.
Die Kommission empfiehlt, wie gesagt, 20 verschiedene Dinge. Ich denke, 4 sind entscheidend. Erstens Energie, zweitens Kapital, drittens Regulierung und viertens die Durchsetzung des Digital Markets Act. Schauen wir ganz kurz auf diese Punkte. Zum ersten Energie. Wir wissen, Künstliche Intelligenz ist sehr energieintensiv. Erik Schmidt, der ehemalige CEO von Google, hat das bereits in seinem TED-Talk vom Herbst 2025 auf den Punkt gebracht.
We need another 90 gigawatts of power in America. My answer, by the way, is think Canada, right? Nice people, full of hydroelectric power. But that's apparently not the political mood right now. Sorry. So 90 gigawatts is 90 nuclear power plants in America. Not happening. We're building zero, right? How are we going to get all that power? This is a major, major national issue.
Schmidt sagt also, wir wissen, dass wir 90 Kernkraftwerke brauchen. Und wir haben keinen Plan. Und wenn die Amerikaner das mit ihrem Realitätssinn schon nicht hinbekommen, dann raten Sie mal, wo wir in Deutschland stehen. Wir haben ja bekanntlich die Kernkraftwerke abgeschaltet und wir haben deshalb auch überhaupt keine Hoffnung darauf, bezahlbare Energie für Rechenzentren zu bekommen. Wer hier KI-Infrastruktur ansiedeln will, braucht zuverlässigen und günstigen Strom. Und wer das verweigert, darf sich nicht wundern, wenn die Rechenzentren nicht hier gebaut werden. Der zweite, wie ich finde, wichtige Punkt ist das Thema Kapital. Die KI-Kommission empfiehlt einen Staatsfonds deutsches Zukunftskapital nach dem Vorbild Norwegens und Singapurs zu gründen. Volumen 300 Milliarden Euro über 10 Jahre. Das Gute ist dabei, dass die Kommission jegliche politische Einflussnahme im Investmentkomitee ausdrücklich ausschließen möchte. Der dritte Hebel ist die Regulierung. Hören Sie, was Johannes Reck, der gleich mein Gast ist, in seinem Beitrag zum Abschlussbericht der Kommission dazu geschrieben hat.
Im Moment stecken Europas Technologieunternehmen in einem Dilemma. Auf der einen Seite müssen wir endlich unsere Unternehmer entfesseln. Wir haben eine Datenschutzgrundverordnung, die Kundendaten zur rechtlichen Haftung statt zum Wettbewerbsvorteil macht. Einen AI-Act, der so geschrieben ist, als müssten Startups und Big Tech die gleiche Compliance-Last tragen. Wenn wir Regulierungen anhäufen, die für etablierte Unternehmen gemacht sind, übergeben wir die Zukunft den etablierten Unternehmen.
Das ist auf den Punkt. Wenn wir Regulierungen haben, die nur etablierte Unternehmen tragen können, zementieren wir deren Marktführerschaft. Deren Marktführerschaft wir aber eigentlich doch mit neuen Unternehmen, europäischen Unternehmen, gerne brechen würden. Wir privilegieren die Marktbeherrscher und schaden den Herausforderern. Das ist Wettbewerbspolitik auf den Kopf gestellt. Und viertens, und genau hier wird es heikel, die Durchsetzung des Digital Markets Act. Reck schreibt weiter im Abschlussbericht.
Auf der anderen Seite kontrolliert eine Handvoll US-Big-Tech-Gatekeeper die KI-Infrastruktur und extrahiert exzessive Renten aus der darauf aufgebauten KI-Anwendung. Europa steht an einem entscheidenden Punkt, der politischen Mut erfordert. Ja, es gibt Druck aus dem Weißen Haus, auf die Durchsetzung des Digital Markets Acts zu verzichten. Die EU darf die Durchsetzung ihrer Gesetze keinesfalls, auch nicht teilweise, in die Hände ausländischer Interessenvertreter legen.
Das ist natürlich nichts anderes als Geopolitik. Und KI ist hier ein wichtiges Instrument. Reck sagt, und mit ihm die gesamte Kommission, dass die Vereinigten Staaten Druck auf Brüssel ausüben, die Wettbewerbsgesetze laxer zu handhaben, um damit den US-Firmen zu helfen. Das heißt, die Amerikaner sagen ganz klar, wir wollen unsere dominierende Position global sichern. Das Risiko, wenn Europa hier nachgibt, ist es endgültig eine digitale Kolonie. Was die Kommission empfiehlt, hat meines Erachtens Hand und Fuß. Es ist ganz klar, wir haben eine Roadmap, was zu tun wäre, aber es ist nicht leicht. Bei jedem der Themen wissen wir, dass wir große Hürden zu überwinden haben, und zwar, glaube ich, nicht nur Umsetzungshürden, sondern vor allem auch Erkenntnishürden, zumindest in der breiteren Politik. Das Ganze finde ich sehr, sehr interessant und ich habe mich deshalb mit Johannes Reck zum Gespräch verabredet. Bevor wir zu meinem Gespräch mit Johannes Reck kommen, noch dieser Hinweis zum Handelsblatt. Zurzeit bietet das Handelsblatt ein Sommerspecial an. Für 6 Wochen ist es nun möglich, für nur 1 Euro vollen Zugriff auf alle digitalen Inhalte des Handelsblatts zu haben. Mehr Informationen finden Sie unter handelsblatt.com/sommer26 und wie immer auch in Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Johannes Reck.
Johannes Reck hat Biochemie an der Eidgenössischen Technischen Hochschule studiert und wollte eigentlich Hirnforscher werden. Doch während des Studiums gründete er 2009 mit Kommilitonen die Firma Get Your Guide. Get Your Guide vermittelt Reiseerlebnisse, also Ausflüge und Touren. Get Your Guide ist eine der erfolgreichsten Plattformen für Reiseerlebnisse weltweit mit einem Angebot von über 200.000 Touren und Aktivitäten in 18.000 Destinationen. Letztes Jahr wurden mehr als 33 Millionen Erlebnisse über Get Your Guide gebucht. 2025 hat das Unternehmen die Milliardenumsatzmarke geknackt und ist erstmals operativ profitabel. Zu den Investoren gehören unter anderem Softbank, Lakestar, KKR und der Singapurer Staatsfonds Temasek. In der letzten Legislaturperiode war Johannes Reck Mitglied im Digitalbeirat des Bundeswirtschaftsministeriums. Zuletzt war er Mitglied in der Kommission Wettbewerb und Künstliche Intelligenz.
Sehr geehrter Herr Reck, lieber Johannes, ich freue mich ausgesprochen, dich erneut zu einem Jubiläumspodcast bei mir begrüßen zu dürfen. Nach Folge 200, diesmal die Folge, ja gut, 401, aber eigentlich faktisch 400. Schön, dass du da bist und wir wollen sprechen über, tja, Startups in Deutschland und über KI, würde ich mal sagen. Letztes Mal haben wir über Startups gesprochen, Startup-Kultur. Du hast von eurem Erfolg berichtet, aber gleichzeitig auch von vielen Hürden. Wo stehen wir denn heute?
Ja, hallo, lieber Daniel. Freut mich, dass ich knapp 3 Jahre später wieder dabei sein kann. Ich habe mir natürlich vor unserem Podcast noch einmal den Podcast Nummer 200 durchgehört und war eigentlich sehr überrascht, weil in großen Teilen haben wir eigentlich damals schon, gerade was die Themenkomplexe Kapital und Arbeit angeht, haben wir die Dinge besprochen, die jetzt noch brennender sind und die nicht reformiert worden sind von der Bundesregierung, über die wir sicherlich gleich auch nochmal im Detail sprechen können. Aber insofern waren wir damals visionär. Ich glaube, den Teil, den wir unterschätzt haben vor 3 Jahren, war das Thema künstliche Intelligenz, das ja damals noch sehr, sehr am Anfang stand. Ich würde es mal so grob zusammenfassen. Ich denke, die Risiken sind für Deutschland noch deutlich größer geworden. Und das Tempo, was wir damals gefordert haben, ist nicht gekommen. Gleichzeitig sind die Chancen aber auch größer geworden. Und das muss man ganz ausdrücklich betonen.
Da kommen wir gleich drauf. Und ich meine, vielleicht die Hörer sich wundern, vor 3 Jahren gesiezt, heute mal per Du, weil wir kennen uns ja mittlerweile ein bisschen besser und das ist einfach unnatürlich, wenn wir uns siezen. Vielleicht ein Aspekt, bevor wir auf KI kommen. Ich hatte zwischenzeitlich aber eine Folge zum Thema Kosten des Scheiterns, Restrukturierungskosten in Deutschland und so weiter. Und ich war mich mal an eine Konversation von uns beiden erinnern, wo du gesagt hast, nach dem Motto, ja, das ist bei euch auch ein Thema. Nach dem Motto, wo machen wir riskante neue Dinge? Nach dem Motto, machen wir die eher in Deutschland, machen wir eher im Ausland. Nach dem Motto, ich mache es lieber im Ausland, auch wenn da unter Umständen das Personal teurer ist. Aber ich habe die Flexibilität. Ist das so ein Thema, was wirklich so eine Rolle spielt oder war das jetzt nur ein Randaspekt?
Nein, das ist ein ganz zentrales Thema und ich glaube, das ist auch eine der Wurzeln des Problems in Deutschland. Du hattest das ja sehr gut auch ökonomisch zusammengefasst und ich kann das eben aus betriebswirtschaftlicher Perspektive einmal kurz beleuchten. Und es ist übrigens ein Thema, was auch wahnsinnig stark mit dem Thema künstliche Intelligenz zusammenhängt. Und das können wir jetzt mal sozusagen auch klar definieren. In Deutschland ist es einfach so, dass es eben einen enorm starken Kündigungsschutz gibt. Den beanspruchen übrigens vor allem die sehr gut bezahlten Fachkräfte, da die sich natürlich auch die Anwälte leisten können, um entsprechend alle Register zu ziehen, falls es einmal zu einer Restrukturierung kommt oder auch zu einer Kündigung basierend auf eben mangelnder Performance. Das ist enorm lähmend für Organisationen. Jetzt werden wir mal vielleicht beschreiben. Also typischerweise geht das eben so, dass man sagt, okay, Mitarbeiter XYZ oder Mitarbeitergruppe
es funktioniert nicht mehr. Und in Deutschland ist es ja so, dass das dann normalerweise erstmal durch den Betriebsrat muss. Das muss dann eben ausdiskutiert werden, das muss verhandelt werden. Manchmal geht es sogar bis hin zu Gericht, wobei dann das Gericht normalerweise sagt, okay, bitte einigt euch basierend auf dieser Grundlage außergerichtlich. Das mag zwar subjektiv der Fairness zugutekommen, dass man auf jeden Fall eine faire Lösung für den einzelnen Mitarbeiter erreicht. Das Problem dabei ist, weil die Organisation ist in der Zwischenzeit natürlich gelähmt. Diese Abteilung hat zum Beispiel in der Zeit keinen Manager, den man nicht nachbesetzen kann, auch gesetzlich. Es herrscht Unklarheit. Man kann natürlich als Arbeitgeber auch gar nicht darüber sprechen, was passiert hier gerade eben, was für Mitarbeiter natürlich auch äußerst verstörend ist. Das ist dann in Einzelfällen vielleicht nicht so dramatisch, aber gerade eben, und da kommen wir zu den Kosten des Scheiterns, wenn man einmal eine größere Wette macht, also Zalando beispielsweise, ich nenne jetzt mal ein konkretes Tech-Unternehmen in Deutschland, die haben während der Pandemie eine große Wette gemacht, dass der E-Commerce-Boom weitergeht. Ist nicht passiert, Deutschland ist nach der Pandemie in eine tiefe Rezession geschlittert, Zalando hat das auch mitgenommen und die mussten einen Großteil ihrer Belegschaft cutten. Also ich glaube insgesamt war das ungefähr 10-20%, ich kann jetzt nicht zahlen auswendig. Das hat in der gesamten Abwicklung 1,5 Jahre gedauert, in der das Unternehmen absolut gelähmt ist. Diese gleichen 1,5 Jahre waren die Jahre von ChatGPT und der künstlichen Intelligenz. Und da sieht man eben schon, wie stark das Thema die deutschen Unternehmen bremst. Letzter Aspekt, künstliche Intelligenz. Wir werden mehr Mitarbeitermobilität sehen als jemals zuvor, weil einfach sehr viele Jobs in ihrer Art, so wie sie heute bestehen, wegfallen werden. Das heißt nicht übrigens, dass es Massenarbeitslosigkeit gibt. Das glaube ich perspektivisch nicht. Ich glaube, es werden neue Jobs entstehen, die die alten ersetzen werden. Wir werden nicht dahin kommen, dass plötzlich alle Menschen auf der Straße stehen und nicht mehr wissen, was sie tun können. Aber es bedeutet natürlich schon massive Transformation für Unternehmen und das heißt auch, dass nicht alle Unternehmen alle Mitarbeiter halten können und teilweise müssen eben Mitarbeiter dann auch in produktivere neue Unternehmen wechseln können. Insofern dort große Barrieren weitergesetzt werden durch unser Arbeitsrecht und unsere Betriebsräte, unsere Gewerkschaften, so wird das A enorm teuer werden für unsere Unternehmen und diese Kosten werden genau eben auch aus der KI-Transformation rausgenommen werden. Das heißt, wir werden nicht so viel investieren können, um uns zu transformieren. Und zweitens wird es das Ganze verlangsamen. Und Geschwindigkeit, und das wäre eigentlich so mein Kernappell an die Politik momentan, Geschwindigkeit ist das Wichtigste, was wir den Unternehmen in der Transformation geben können. Sie weiter zu verlangsamen, wird uns weitere Wachstumsprozentpunkte kosten und insgesamt den Wirtschaftsstandort Deutschland eben stark unter Druck setzen.
Das sehe ich ganz genau. Sag ich mal ganz kurz nochmal zur Erläuterung. Also hast du im Prinzip, im Idealfall hast du einen Produktivitätszuwachs, der führt dazu, dass Mitarbeiter nicht mehr gebraucht werden, also abgebaut werden, weil du effizienter geworden bist oder weil im Prinzip bestimmte Funktionen auch wegfallen. Und jetzt ist es natürlich so, damit dieser Produktivitätszuwachs in einem Einzelunternehmen auf die Gesamtwirtschaft durchschlägt, musst du dafür sorgen, dass die Mitarbeiter möglichst schnell zu anderen Organisationen gehen, die unter Umständen weniger schnell sind bezüglich der künstlichen Intelligenz, um dort zu helfen, das eben auch zu machen. Weil wir wissen ja zum Beispiel, ein großer Grund dafür, warum Produktivitätszuwächse nicht richtig stattfinden, ist, dass es immer weniger gelingt, dass die Produktivitätschampions das übertragen auf andere. Das ist das, was sozusagen früher besser funktioniert hat. Und vor dem Hintergrund kann ich, was du sagst, nur groß unterschreiben und vor allem angesichts der Diskussion, die wir haben zum Thema Sozialstaat, wer kann das bezahlen? Ich meine, wer den Sozialstaat erhalten möchte, sollte die Produktivität hochbekommen. Insofern, wer den Sozialstaat erhalten möchte, muss dafür sorgen, dass die Arbeitsmarktflexibilität da ist, damit die Produktivitätszuwächse auch wirklich realisiert werden können.
Ganz genau. Und da kommt noch eine Sache dazu. Und das ist, glaube ich, ein ganz zentrales Element, wo gerade viele Politiker in Deutschland bei der SPD und auch teilweise auch bei den Grünen oder der Linkspartei sicherlich auch keinen klaren Blick haben. Wenn wir den Kündigungsschutz nicht lockern, unsere Unternehmen starr halten und Leute in nicht produktiver Arbeit halten, dann bedeutet das gleichzeitig, dass natürlich die Spitzenkräfte, die produktivere Jobs ausüben können, ins Ausland gehen werden, wo es diese produktiven Jobs gibt, die auch besser bezahlt sind. Wir können die Leute nicht in Deutschland einschließen. Und das sehen wir bei Get Your Guide. Wir haben Entwicklerstandorte in den USA, in der Schweiz, in Deutschland. Das ist genau das, was wir sehen. Es gibt einen enormen Wegzug momentan aus Deutschland, eben weil wir die Transformation nicht zulassen in dem Maße, in dem wir das sollten.
Okay, kommen wir zu KI. Also, KI Der eine Teil der Hörer werden KI in ihrem Unternehmen erleben, einsetzen und sozusagen die Erfahrung haben, die du hast. Der andere Teil der Hörer wird KI eben nur privat einsetzen. Also ich persönlich bin ja so ein Twitter, ich bin ja also auch unternehmerisch tätig mit dem Podcast. Ich verwende natürlich KI durchaus auch, um mich zu assistieren bei der Vorbereitung des Podcasts, unter anderem auch zum Beispiel, um mich über KI schlau zu machen. Auf der anderen Seite habe ich natürlich schon festgestellt, dass KI in weiten Teilen eben nicht, kann man so, man kann nicht alles glauben, was die KI macht, vorsichtig formuliert. Da gibt es durchaus immer noch die Effekte. Selbst wenn man mit teuren Modellen arbeitet, selber mit Claude und anderen arbeitet, hat man immer das Problem, dass man sich nicht immer darauf verlassen kann, dass das stimmt, was da gemacht wurde. Ja, gleichzeitig erlebe ich natürlich durchaus auch ein Phänomen, was bestimmt du auch gleich ansprechen wirst. Wenn ich jetzt Google nebenher nach dem Motto, ich schau mal, stimmt denn die Aussage, dann schlägt mir sofort Google und gibt mir eine KI-Antwort erstaunlicherweise immer vor. Das ist ja sozusagen auch eine Integration mit vorhandenen alten Systemen. Und insofern ist für mich ein bisschen die Frage so, ist KI schon so weit, dass es businessrelevant ist? Und wenn du schon mal was angesprochen hast, wo liegen jetzt die Chancen, aber auch die Risiken für Unternehmen generell aufgrund dieser KI-Revolution?
Ich glaube, wenn wir mal zurückgehen vor 3 Jahren, da hattest du ja gesagt im Gespräch, dass du ein bisschen mit ChatGPT schon hantierst und intelligente Antworten daraus bekommst. Und ich war damals auch noch verhältnismäßig zurückhaltend in dem Sinne, dass ich gesagt habe, mal schauen, was da rauskommt. Momentan hört sich es an wie eigentlich eine ganz gute Equity-Story für Big Tech. Und ich muss sagen, ich habe meine Meinung da mittlerweile komplett revidiert. Ich glaube, wir sind momentan in der größten Transformation der westlichen Welt seit der industriellen Revolution. Und der Grund, warum ich das glaube, ist, weil ich sehe, dass die agentische KI wirklich das Unternehmen selbst von Grund auf neu definieren wird. Spezifisch heißt das, also wenn wir über KI reden, ich denke immer über eine Pyramide eigentlich nach, wo ganz unten die Energie ist. Dann haben wir Chips und die Rechenzentren, die jetzt massiv ausgebaut worden sind. Also es wurde massiv an Computern hinzugefügt in den letzten 3 Jahren. Wir haben die Modelle, die weit über meinen Erwartungen sich verbessert haben. Wir haben die Daten, die jetzt von Unternehmen, also in erster Linie jetzt mal von Digitalunternehmen, immer besser zur Verfügung gestellt werden. Es gibt große Initiativen bei Get Your Guide zum Beispiel, dass wir die Daten, die wir sammeln, natürlich für die KI besser zugänglich machen und dadurch auch schneller lernen und bessere Produkte bauen können. Und dann haben wir darüber die Applikation sowohl im B2C-Bereich, also jetzt bei Get Your Guide beispielsweise, oder auch im B2B-Bereich. Der Durchschlag, den ich gesehen habe in den letzten Jahren, ist enorm. Also nur um jetzt aus unserem Unternehmen ein paar anekdotische Beispiele zu geben. Allein in den letzten paar Monaten sind wir dahin gekommen, dass wir über 20% unserer Kundenservice-Kontakte mittlerweile komplett über KI abwickeln, von Anfang bis Ende. Und das ist tendenziell steigend.
Also ganz kurz, dass ich einhaken darf. Also nochmal, ich bin in Rom und ich möchte es so anfassbar machen. Ich bin in Rom, ich muss Kolosseum gehen. Ich mache bei euch eine Anfrage. Dann ist es so eine Art Chatbot, der mit mir kommuniziert.
Richtig, wenn du sagst, ich bin in Rom, das Wetter ist schlecht oder meine Kinder sind krank, ich will Get Your Guide kontaktieren, ich muss jetzt kurzfristig stornieren. Das ist krankheitsbedingt und ich möchte da eben entsprechend einen Refund haben. Dann wird der Chatbot automatisch unsere Policy kennen und wird dann einen Vorschlag machen, was für dich gut ist und dich im Zweifelsfalle dann eben mit einem Mitarbeiter verbinden oder eben auch mit dem lokalen Tourguide oder mit dem lokalen Touroperator, falls du beispielsweise Probleme hast, einen Treffpunkt zu finden oder mit dem in Kontakt treten wirst. Und das alles funktioniert mittlerweile immer besser als eben ein Bereich der KI, wo ich sagen würde, das wird perspektivisch über die nächsten 1 bis 2 Jahre bereits vollkommen KI gesteuert sein. Das ist jetzt für Deutschland in erster Linie kein großes Problem, weil wir keine großen Kundenservicebetriebe haben. Aber das zeigt eben, wohin die Reise geht, wenn sich die Jobs verändern. Das Gleiche ist übrigens auch im Vertrieb. Also Vertrieb ist mittlerweile auch enorm KI gesteuert. Was für mich so das Eindrücklichste ist, Anbieter, die bei uns Touren aufschalten. Also wir haben, als wir das letzte Mal gesprochen haben, hatten wir 75.000 Erlebnisse gelistet auf der Plattform vor 3 Jahren. Wir haben jetzt über 200.000 gelistet. Der Großteil davon ist durch KI generiert worden. Und der Anstieg ist weiter eben, weil die Leute jetzt nicht mehr irgendwie lange Formulare ausfüllen müssen, sondern die geben ihre URL ein oder laden ein paar PDFs hoch, drücken auf einen Knopf und danach schlägt ihnen die KI das komplette Produkt vor. Und das performt mittlerweile besser, als wenn sie das manuell selber machen würden.
Also wieder zur Übersetzung. Also ihr helft Anbietern. Also ich bin, keine Ahnung, Reiseführer in Rom ist ganz normal und möchte gerne auch über euch vertrieben werden, dann brauche ich eben nur URL, ein paar Dokumente und dann macht ihr mir quasi so ein nettes Package, nach dem Motto, ein bisschen awkward, und warum Rom im Schuldendilemma untergegangen ist, der beste Experte hier, und dann ist plötzlich so eine nette Story, die mich quasi zu einem hopefully qualifizierten, also er bildet mich nicht aus, ihr müsst aber gleichzeitig auch checken, ob ich es kann. Also, es gibt dann eine Überprüfung, ob die ich meine, ich kann jeder was hochladen. Also ihr müsst ja irgendwie noch prüfen, ob ich es kann. Wirklich, ich kann immer jeder behaupten, ich könnte Kolosseumführung machen.
Da kommst du jetzt gleich in unser bestes KI-Produkt rein. Das ist perfekt, dass du das ansprichst. Also erstmal machen wir das natürlich faktenbasierter, als du jetzt gesagt hast. Also sozusagen, wir nehmen schon das raus aus der Anleitung, was du uns gibst, was sozusagen der KI-Agent auch als sinnvoll erachtet und wird nichts erfinden. Also wir prüfen da auch Halluzinationen. Die Kuration des Angebots war immer einer der größten Flaschenhalse, den wir bei Get Your Guide hatten. Also wir mussten eben manuell schauen, ist es ein guter Anbieter oder ein schlechter Anbieter. Es wird mittlerweile komplett über KI gemacht und die Ergebnisse der KI eben zu prüfen, hast du die richtige Versicherung, bist du zertifiziert, ist das, was du uns abgibst, qualitativ auch hochwertig, können wir daraus was machen und bist du inkrementell zum Marktplatz oder bist du der 500. Tourguide in Rom jetzt beispielsweise, der genau das Gleiche anbietet. All das wird von der KI geprüft mit signifikant besseren Ergebnissen als die menschliche Kohorte. In all diesen Systemen, wie man sich das vorstellen kann, das sind alles Human-in-the-Loop-Systeme, so nennt man das in der Fachsprache. Das heißt, wir testen das natürlich die ganze Zeit mit der KI, optimieren das auch mit der KI und dann sind Menschen nachher, die eben die Qualitätsprüfung noch am Ende machen und sagen, hat die KI das richtig gemacht, hat die KI das falsch gemacht und wenn die KI das falsch gemacht hat, warum hat sie das falsch gemacht, und das wird dann die KI zurückgegeben, um das System weiter zu trainieren.
Es heißt aber faktisch eigentlich, hättest du Get Your Guide 2025 gegründet und nicht früher, dann hättest du wahrscheinlich einen Großteil gleich bei KI machen können.
Ja, absolut. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich zur beeindruckendsten Statistik. Bis Ende dieses Jahres wird wahrscheinlich über 90% vom Code bei Get Your Guide von KI generiert werden, also vom Software Engineering wird von KI generiert werden. Das war vor 18 Monaten noch vielleicht 10%, und als wir vor 3 Jahren gesprochen haben, war es 0. Das heißt, eigentlich der Job des Softwareentwicklers wird sich fulminant ändern, und das bedeutet auch natürlich, deswegen sind auch die ganzen Software-as-a-Service-Unternehmen an der Börse so abgeschmiert über die letzten 1-2 Jahre. Das bedeutet natürlich auch, dass die Kosten, neue Produkte zu entwickeln, enorm runtergehen.
Bis jetzt klingt es ja eigentlich alles mal super. Also eigentlich ist es doch ein Hebel, um profitabler zu werden, wobei ich das noch nicht gesehen habe, wo die neuen Arbeitsplätze entstehen dadurch. Weil du hast ja am Anfang gesagt, du glaubst nicht, dass KI großen Stil Arbeitsplätze vernichten wird. Hier würde ich sagen, in eurem Geschäftsmodell führt das erste Mal zu weniger Personalbedarf, was jetzt ja nicht heißt, dass ihr abbaut. Das will jetzt gar nicht. Ihr wächst ja sehr schnell, aber Firmen, die nicht so schnell wachsen, sowas einführen, die haben natürlich dann in der Tat das Thema, dass sie Personal haben, was sie mehr brauchen.
Also jetzt erstmal rein vom Kunden gesehen, bedeutet das natürlich, dass wir effizienter sind, einen besseren Service für den Kunden anbieten auch. Also statistisch belegt in all diesen Beispielen testen wir das natürlich immer Mensch gegen Maschine und machen dann graduell den Switch hin zur KI. Die Leute, die bei uns freigesetzt werden durch diese Prozesse, integrieren wir dann sofort in die nächste Business Unit, wo wir sie umschulen und eben dann auf neue Jobs setzen. Das heißt bei uns dann konkret, wir können natürlich im Inventar viel breiter wachsen. Wir haben viel mehr Kategorien hinzugefügt. Wir haben mittlerweile Shows, Events. Wir haben alles von NBA, also Basketball in den USA, bis Broadway noch hinzugenommen. Also es bietet dann natürlich wahnsinnig viel Möglichkeit für ein schnell wachsendes Unternehmen, wie du sagst, eben noch schneller zu wachsen und noch mehr zu machen. So funktioniert das bei uns, weil wir ein kleines Unternehmen noch sind. Wir haben 1.100 Mitarbeiter. Da kann man sowas natürlich noch leichter machen. Für die größeren Unternehmen, hast du vollkommen recht, Daniel, ist das ein Problem. Da sind wir wieder beim ersten Thema, eben Arbeitsrecht. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, die dürfen sich nicht transformieren, aber damit wird man die eben nicht wettbewerbsfähig machen. Ne? Also das ist das Problem.
Die anderen werden transformieren, ist ganz klar. Ja gut, aber bis jetzt ist alles eine Erfolgsstory. Das Problem natürlich, was wir auf Deutschland betrachtet sehen müssen, ist, bei uns ist Energie teuer, bei uns gibt es nicht so wahnsinnig viele Rechenzentren, Computerchips machen wir auch nicht und die Modelle, die wir nutzen, kommen eigentlich aus USA oder China. Ich meine, ist das nicht auch ein Problem? Ich meine, jetzt hast du gerade gesagt, die Modelle, du hast ja schon Wettbewerb. Ich glaube, es gab zwar Firmen, die ein ähnliches Modell hatten wie du, die nicht mehr existieren, aber ich nehme an, Google ist sicherlich auch eine Firma, die Wettbewerb wird. Ist es nicht ein Problem, dass quasi du Daten hostest oder dort und KI-Modelle nutzt, wo du ja nicht sicher sein kannst, ob nicht doch unter Umständen so ein Secret Leak ist zum Wettbewerb?
Genau, also vielleicht, ich kann es ja erstmal für Get Your Guide diskutieren und dann können wir breiter gehen. Also für Get Your Guide ist, wie du schon gesagt hast, sind die Chancen überwiegen sicherlich die Risiken momentan. Der Grund, warum das so ist, ist, weil wir ein global aufgestelltes Geschäft sind und eben enorme Netzwerkeffekte haben. Also wir haben mittlerweile über 40 Millionen Kunden, die das Produkt weltweit nutzen pro Jahr, vor allem in der App. Das heißt, die suchen dort auch, die sind dort eingeloggt. Wir haben dort auch deren Daten und können über KI immer bessere Angebote zur Verfügung stellen. Und gleichzeitig haben wir eben mittlerweile über 200.000 Angebote stark wachsend auf der Plattform. Und wir wickeln Zahlungsströme ab, also alles Dinge, die jetzt KI-Agenten auf ChatGPT oder Gemini nicht morgen machen oder machen wollen. Und die sind insofern auch auf uns als globalen Marktführer in diesem Segment ein Stück weit angewiesen. Der Wettbewerb, der dort entstehen wird, das hast du auch richtig gesagt und das war auch in der KI-Kommission jetzt gerade bei Frau Bundesministerin Reichel, der beigesessen bin, ein zentrales Thema ist. Wie gehen wir mit diesen großen Big-Tech-Monopolen um, die natürlich deutlich mehr Daten über den Kunden noch haben? Google hat, wie du schon gesagt hast, 90% Marktanteil in der Suchmaschine in Europa. Das heißt, die wollen natürlich möglichst viele dieser Klicks teuer verkaufen und werden natürlich immer probieren, weiter auch unsere Cashflows und unsere Kunden zu kannibalisieren, indem sie ein sogenanntes Self-Preferencing machen. Also das heißt, eigene Angebote, die sie vor allem aus Daten auch von uns speisen, in ihrer eigenen Suchmaschine oder in ihrer KI-Suchmaschine präferenziell eben betrachten im Vergleich zu dem, was wir anbieten. Und das ist tatsächlich ein permanenter Austausch, den wir haben mit Google und auch mit der Kommission in Brüssel. Und da ist der sogenannte Digital Markets Act, also das ist die Regulierung der großen Big Tech Gatekeeper, in meinen Augen auch absolut essentiell, um die Wettbewerbsfähigkeit von Europa zu erhalten. Gleichwohl müssen wir aber auf den ganzen anderen Ebenen, die du gerade genannt hast, unsere Hausaufgaben machen. Also wir werden nicht gewinnen durch Regulierung der Gatekeeper alleine, sondern wir müssen auf der einen Seite die Gatekeeper, also ich sage jetzt mal ganz platt, die großen Big-Tech-Monopole, die den Wettbewerb unterdrücken, müssen wir regulieren, wenn die Amerikaner das nicht machen, dann gleichzeitig aber auch unseren eigenen Wettbewerb entfesseln. Also nur das zusammen wird Wachstum bringen.
Ich habe immer gedacht, dass ja gerade Google auch das Risiko läuft, der große Verlierer zu sein durch KI. Weil wenn ich quasi mit KI suche statt mit Google, dann können die mir die Werbung machen, die können es nicht mehr so hochranken. Auf der anderen Seite ist Google selber sehr aktiv, was einem KI-Produkt, was ich vorhin angesprochen habe, dass bei der Suche schon immer die KI-Antwort erstmal nach oben kommt. Also was ist es nun? Ist Google nicht auch gefährdet, weil sie einen riesen Marktanteil haben? Also eigentlich müsste man das doch irgendwie, ja, der Wettbewerb müsste es eigentlich bereinigen, dass jemand so hohen Marktanteil hat, solche riesigen Gewinne einfährt über die Werbung. Wo stehst du da? Sagst du, ja, Google ist auch einfach, weil sie uns als Kunden haben, mit 90% Anzahl Suchmaschine auch prädestiniert, KI zu gewinnen?
Google ist in der absoluten Pole Position und Google ist meines Erachtens der größte Gewinner der KI-Revolution, definitiv im B2C-Segment, vielleicht sogar auch im B2B-Segment. Das ist eine Kombination auf der einen Seite, und da muss man auch wirklich ganz respektvoll das auch anerkennen, von einer genialen Business-Strategie, die wahnsinnig langfristig gedacht hat und die großen Cashflows, die Google hat, auch intelligent investiert hat. Ist ja nach wie vor auch eine gründergeführte Gesellschaft. Und die Google-Gründer haben schon sehr lange das Potenzial von KI gesehen. Das Transformer-Paper, also dieses All You Need Is Attention, was ja die Grundlage von ChatGPT war und nachher auch von Gemini, wurde bei Google gebaut. Google hat gleichzeitig in selbstfahrende Autos mit Waymo investiert. Google hatte DeepMind gekauft schon ganz früh. Also Google hat das ganze Potenzial schon sehr früh zusammengesammelt, hat nach wie vor die beste Cloud-Infrastruktur der gesamten Welt und ist auch sehr stark dabei, mittlerweile übrigens vertikal weiter in den Bereich Energie zu gehen. Also wir werden sehr viele große Investments von Google sowohl in Nuklearenergie sehen, genauso wie auch in Fusion in den nächsten Jahren. Da bin ich vollkommen sicher. Das heißt, die dominieren die komplette Wertschöpfungskette. Und gleichzeitig, und das ist wahrscheinlich aber auch das Wichtigste, ist Google auf der einen Seite nicht abhängig allein von Nvidia, sondern produziert auch die eigenen Chips, und das ist anders zu allen anderen Big Tech Unternehmen, und hat natürlich vollen Customer Access Upstream. Also Google hat immer verstanden, dass sie den Browser Chrome, das war übrigens Sundar Pichai, der CEO von Google, das war sein Projekt, das er Chrome groß gemacht hat, genauso wie auch Maps, genauso wie die Suche, genauso wie auch Android, immer ganz oben gehalten haben und als Produkt positioniert haben, was eigentlich eine absolute Marktdominanz hat. Und das war für sie enorm wichtig. Deswegen war ja auch in dem einen kurzen Moment, als in den USA probiert wurde, Google zu regulieren, das war in der letzten Administration unter Joe Biden, war das im Department of Justice ein Mann, der hieß Jonathan Cantor, der hat da einen Prozess geführt, der ist auch sehr publiziert worden hier in Deutschland. Da haben sie eigentlich gedacht, dass sie Chrome abspalten von Google. Das war auch, wäre auch sozusagen genau der richtige Moment gewesen, um ChatGPT eben groß zu machen. Googles Argument damals war genau in dieser einen kurzen Phase, dass ChatGPT eben ein ganz, ganz großer Wettbewerber wäre und eben ihre Marktdominanz gerade untergraben würde. Das war ein ganz gesetztes Narrativ, auch ganz bewusst. Und dadurch ist dieser Prozess dann am Ende in den USA eingestampft worden, ohne große Konsequenzen. Also sie müssen ein paar kleinere Zugeständnisse machen, und seitdem ist Google eigentlich voll dominant, und ich würde eigentlich das eher umdrehen. Ich glaube, dass ChatGPT enorm große Schwierigkeiten haben würde, in den nächsten Jahren mitzuhalten, weil sie nicht die Cloud-Infrastruktur haben, nicht die Chips haben, nicht die Energie haben, weil sie nicht den gleichen Kundenstamm haben wie Google. Also ich denke, Google ist da sicherlich sehr, sehr stark positioniert.
Das gilt dann aber auch für andere, wie Anthropic und so weiter, gilt es ja gleichermaßen dann.
Genau, wollte ich gerade hin drauf hinzukommen. Wo das Rennen interessanter ist, lustigerweise auf der B2B-Seite, weil Anthropic da es tatsächlich geschafft hat, über das letzte Jahr vor allem irre Umsatzströme zu bekommen. Wir bei Get Your Guide nutzen auch Anthropic beispielsweise als unseren primären KI-Agenten. Und das wird von Microsoft wahrscheinlich gefährlicher werden.
Okay, jetzt gehen wir, du hast vorhin gesagt, wir müssen Europa regulieren. Vielleicht kannst du dann noch ein bisschen genau sagen, was man genau regulieren muss. Und dann sag mir nochmal, jetzt haben wir, Get Your Guide ist ja nun dynamisch, global, wächst stark, kann damit umgehen. Wenn ich jetzt ja den Podcast höre und bin einfach, keine Ahnung, CEO vom traditionellen Unternehmen, Maschinenbauer. Und ich höre mir das so an, denke mir so, wow, was heißt das eigentlich für mich? Ich meine, heißt das nicht für mich genau dasselbe wie für dich? Bin ich nicht genauso bedroht, obwohl ich eigentlich kein internetnahes Geschäft habe?
Ja, super Fragen. Also erstmal vielleicht zu der großen Regulierungsthematik. Die Regulierungsthematik, und das ist mir immer ganz wichtig zu sagen, das sage ich auch immer jedem Politiker, den ich treffe, als allererstes, muss man eben differenziert betrachten. Ich bin absoluter Gegner von der europäischen Überregulierung. Und während ich das sage, bin ich auch der größte Befürworter der Big Tech-Regulierung. Und ich bin kein Befürworter der Big Tech-Regulierung, weil ich Regulierung per se sehr gerne mag, sondern einfach, weil die, wie wir gerade beschrieben haben, das eben enorm vertikal integrierte Monopole sind, die Preissetzung betreiben können. Also wir müssen ja nichts uns darüber vormachen, dass wenn Big Tech eben die Preissetzung macht und dann vielleicht noch große Unternehmen wie Booking.com, Airbnb und Get Your Guide diese großen Beträge zahlen können, dass das nicht Preise sind, die nachher beim Endkonsumenten ankommen und die natürlich dadurch auch am Ende preisverzerrend wirken und gleichzeitig auch den Wettbewerb kaputt machen, mittel- bis langfristig. Und worum es mir geht, ist eigentlich eine funktionierende Marktwirtschaft aufzubauen. Ich glaube, da sind wir momentan nicht. Das ist in meinen Augen übrigens auch, und das ist vielleicht für den nächsten Podcast in ein paar Jahren, einer der großen Gründe, warum es so große gesellschaftliche Spannungen gibt. Also wenn wir es nicht schaffen, dass die Wirtschaft wieder breiter aufgestellt ist und dass wieder mehr Wettbewerb herrscht, dann wird es auch sehr schwierig werden, die nächste Generation zu motivieren, eben unternehmerisch aktiv zu werden. So, das ist sozusagen zum Thema Wettbewerb. Das heißt dann konkret, DMA auf jeden Fall halten. Übrigens auch da mal vielleicht einen kurzen Blick hinter den Vorhang. da wird mit enorm harten Bandagen gekämpft. Also in den letzten 3 Jahren sind die großen Big-Tech-Unternehmen, die wir gerade schon beschrieben haben, sehr, sehr stark auch mit der neuen US-Administration zusammen gegen Brüssel vorgegangen und haben gesagt, pass auf, wenn ihr uns nicht dereguliert und uns nicht größere Freiräume gebt, dann werden wir höhere Zölle beispielsweise auf deutsche Autos erheben. Also das erfinde ich jetzt nicht. Das sind tatsächlich Diskussionen, die dort stattfinden. Also da wird sehr, sehr aktive Industriepolitik von den USA in Richtung Europa gemacht, um uns eigentlich de facto zu einer digitalen Kolonie zu degradieren, was wir momentan ehrlicherweise auch sind.
Genau.
Was ich eben sage ist, gut, also wenn du Kolonie bist, dann musst du erstmal schauen, wie kannst du die Macht der Kolonialherren begrenzen oder zumindest das so machen, dass du lokal eine Chance hast. Und dann zweitens, wie kannst du lokal möglichst Wettbewerb hervorbringen, so dass wir langfristig eben auch wieder schneller wachsen können und auch unsere eigenen Champions aufbauen können. Das heißt natürlich auch, dass wir den kleinen Mittelständler nicht mit den gleichen Datenschutzregularien belangen sollten und den gleichen Nachhaltigkeitsberichtspflichten wie Google und Amazon. Und das ist auch ein bisschen die Richtung, in die wir jetzt vorsichtig gehen, also auch wieder Stichwort KI-Kommission, Frau Reiche, da gab auch die deutsche Datenschutzbeauftragte dort und ich habe schon das Gefühl, dass wir jetzt langsam hingehen, dass wir sagen, okay, wir zentralisieren unseren Datenschutz, wir vereinfachen das, verschlanken das und machen das auch spezifischer, wo wirklich die Risiken sind und kontrollieren nicht nur den Input. Also das heißt in anderen Worten, ein Facebook muss natürlich anderen Regularien unterstehen als jetzt ein Get Your Guide und sicherlich als die lokale Kita, die vielleicht auch ein Newsletter versendet. Und das ist, glaube ich, genau der Weg, wo wir dahin gehen müssen. Ich glaube, insgesamt würde Brüssel sehr gut tun und auch die deutsche Regierung, wenn wir jenseits der Big Tech-Regulierung tatsächlich ein Regulierungsmoratorium haben. Also keine neuen Digital Fairness Act, den AI Act würde ich ehrlicherweise komplett zurückfahren, weil er eigentlich nur schädlich ist in der jetzigen Form. Die Datenschutzgrundverordnung würde ich eher auf Big Tech konzentrieren, aber ansonsten auch eher radikal zurückfahren. Also ich denke, Regulierung als solches schützt eben immer vor allem die Incumbents, also die großen Unternehmen. Und wir brauchen ja genau das Gegenteil. Wir brauchen ja kleine, dynamische Unternehmen. Und da kommen wir jetzt zu deiner nächsten Frage. Was kann ich als kleiner Mittelständler tun?
Ja, oder einfach als Vertreter einer normalen Industriekonzerns. Du kannst ja auch der CEO von Siemens sein. Ich meine, du hast einen großen Industriekonzern und du hast sowieso ganz viele Probleme, denke an die deutsche Industrie. Und jetzt kommt auch KI um die Ecke. Ich meine, ich könnte nicht sagen, okay, es hilft mir, bestimmte Forschungsprozesse zu beschleunigen, These. Ja. Oder ich denke mal weiter, wenn ich jetzt Roboter mit KI verbinde, kann ich unter Umständen ein paar Personaleinsparungen machen. Meine Vermutung oder mein Gefühl nach den ersten Minuten des Gesprächs mit dir ist so ein bisschen, dass es zu kurz gesprungen ist. Ja. Also wahrscheinlich ist es doch so kurz gesprungen, die vorhandenen Prozesse einfach nur zu optimieren. Wahrscheinlich muss ich doch ganz radikal neu denken, wenn ich wirklich mit KI was machen möchte.
Wir müssen tatsächlich eine Antwort haben, die deutlich größer ist als Prozessoptimierung in Deutschland. Und ich glaube, es fängt ja immer an der Spitze an. Also das Gute ist, Frau Reiche und Herr Wildberger, ich habe das selber gesehen, verstehen die Größe der Herausforderung, sind auch bereit, die entsprechenden großen Hebel umzulegen. Leider ist es eben noch nicht durchgehend so in der Regierung und auch nicht in der Bevölkerung. Deswegen ist es wichtig, dass eben Gespräche wie dieses hoffentlich dazu beitragen, dass es mehr Verständnis gibt über die Dinge, die gemacht werden müssen. Die großen Hebel, was sind die? Wir haben schon angefangen, darüber zu reden. Also Nummer 1 ist Energie. Wir müssen unbedingt unsere Energiekosten runterbekommen in Deutschland. Wir werden keinen wettbewerbsfähigen Mittelstand haben, wenn wir nicht deutlich weniger für Energie ausgeben. Warum? Weil die KI einfach irre Energie konsumieren wird. Die Schätzung, die ich vorliegen habe, ist, dass in den USA allein in den nächsten 3 Jahren, das muss man sich mal vorstellen, die KI-Rechenzentren, und das sind nicht alle Rechenzentren, sondern nur die KI-Rechenzentren, circa 10% des gesamten Energiebedarfs ausmachen werden. In Deutschland sind die Schätzungen, dass es eventuell bis 5% sind. Also wir wissen ja beide auch, das sind ja keine linearen Kurven, was dann den Preis angeht. Das heißt, wenn wir unter Druck kommen, weil wir nicht genügend Energie haben, wird es dazu führen, dass wir zweit- bis drittklassige Modelle haben, die nur bei uns laufen werden und dass wir dann weiter an Wettbewerbsfähigkeit verlieren werden. Also insofern ist das Thema Energie, deswegen ist die Frau Reiche da ja auch so dahinter, enorm wichtig für in Deutschland, um weiter eben Spitzenleistung in der Produktion zu bringen und eben auch einen hohen Preis verlangen zu können für unsere Produkte am Weltmarkt, wenn all diese KI-gesteuerten Prozesse nachher eben nicht so gut funktionieren, weil wir einfach nicht die Modelle dafür haben und auch nicht die Energie, um diese Rechenzentren entsprechend hier anzulocken und auch lokal zu haben, dann wird das ein riesiges Problem werden. Auf der Chip-Seite, da gibt es verschiedene Meinungen dazu. Wenn du mich jetzt fragst, als Johannes persönlich, ich halte den Zug für relativ abgefahren. Da ist Nvidia, glaube ich, der absolute Platzhirsch. Da würde ich eigentlich ein anderes Modell fahren. Und das wird auch sehr in der Szene diskutiert, dass man eher darüber nachdenkt, wie können wir die Assets, die wir haben in Europa, das ist unser starker Mittelstand, das ist unsere Industrie, aber das ist übrigens auch die Leute, die das Equipment für die Chips bereitstellen, also ASML oder Carl Zeiss und so weiter, als Grund nutzen, um nachher Verhandlungsmasse aufzubauen, um eben das Angebot zu sichern in größeren Deals direkt mit den Firmen. Also man sagt, wir geben euch X und wir bekommen dafür Y über Rahmenverträge über mehrere Jahre. Das ist, denke ich, der realistischere und gangbare Weg. Ich glaube, der Versuch, jetzt eine Chipsproduktion in Deutschland und Europa aus dem Boden zu stampfen, hört sich politisch immer sexy an, aber ich glaube, das ist enorm schwierig, weil wir da einfach de facto Dekaden hinterher sind.
Und vor allem die wir anlocken wollten, wie Intel und so weiter, die sind ja auch Dekaden zurück. Das sind ja nicht die Chips, von denen wir sprechen. Das sind irgendwelche Chips auf das Auto, die da bauen wollten und nicht die Chips für die Rechenzentren.
Ganz genau. Und was wir brauchen, sind eben die Hochleistungschips für die Rechenzentren. Am Ende diese modernen KI-Modelle, also die Anthropic-Modelle, Gemini, funktionieren ja eben genau deswegen gut, weil sie auf den neuen Hochleistungschips von Nvidia, die massiv parallel rechnen können, beruhen und dadurch eben deutlich mehr Trainingsdaten verarbeiten können und deutlich intelligenter sind. Und das sind genau diese industriellen Agenten nachher, diese Leistung haben, die auf solchen Modellen aufgebaut werden. Mit anderen Worten, wenn wir nicht an die Chips, sondern an die Rechenzentren kommen, die genau solche Modelle laufen lassen können und genau solche Verfahren auch machen können, dann sind wir eben immer abhängig vom Ausland. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir über solche Rahmenverträge solche Rechenzentren nach Deutschland bekommen. Die werden wir auch nur nach Deutschland bekommen. Also wir da beim ersten Thema, wenn unsere Energiekosten das langfristig zulassen. Ansonsten sind wir in einem permanenten Subventionsbetrieb und den werden wir uns basierend auf unserer Kassenlage einfach nicht leisten können. Und schon heute ist es so, dass wenn man sozusagen auf die Rechenleistung schaut, weniger als 10% der globalen Rechenleistung für KI in Europa ist, nicht Deutschland, sondern in Europa ist. 70% ist in den USA. Das ist genau, würde ich jetzt mal sagen, der Engpass, den wir sehr intelligent und auch kreativ, wie ich das gerade probiert habe, zu beschreiben, politisch lösen müssen. Dann sind wir noch beim ganzen Thema Modelle. Da haben wir zum Glück mit Mistral zumindest ein halbwegs gutes Modell. Auch da aber gleichzeitig muss man wahrscheinlich mehrere Modelle nach Deutschland bringen und den Anthropics, also das würde ich sagen, sind aus meinen Augen auch die vernünftigsten, die auch einen klaren ethischen Kompass haben, die kann man natürlich reinbringen. Und da muss man eben auch da wieder Rahmenverträge machen, dass man sagt, okay, muss auf lokalen Servern hier in Deutschland laufen, auch nach unserem Recht. Und da haben wir auch Zugriff davon und die Daten sind sicher. Dafür bekommt ihr dann aber auch selektiv eben Zugriff zu den wertvollen Daten, die wir haben, die ihr auch haben wollt im deutschen Mittelstand und könnt hier langfristig Business aufbauen. Aber das Wichtige hier ist eben, und das habe ich in der KI-Kommission auch mehr als einmal nur sehr lautstark gesagt, ist, wir dürfen jetzt nicht den Sirenen rufende Amerikaner hinterherlaufen und sagen, wir kommen alle hinterher, wir geben euch tolle Modelle und so weiter, aber tut das mal alles auf unsere Server, wo wir Zugriff drauf haben, weil was da passieren wird, und das habe ich ja als Digitalunternehmer jetzt über eine Dekade gesehen, ist, dass die das natürlich nehmen, um ihre eigenen Prozesse nachher darauf aufzubauen. Also langfristig wird im B2B meiner Meinung nach genau das Gleiche passieren, was im B2C auch passiert ist, dass man immer probiert, über den Kunden Zugang im B2C oder im B2B-Bereich auf der Modellseite oder auf der Technologieseite die Prozesse nachzubauen, um so eben die Wertschöpfung zu extrahieren und dann nachher die Kunden dahinter, das wäre dann in dem Fall eben später der Mittelstand, abhängig zu machen. Und die deutsche KI-Strategie muss genau darauf abzielen, dass man eben keine Autarkie hat, aber zumindest immer wieder die Möglichkeit hat, die Anbieter auszuwechseln, so dass eben keine einseitige Abhängigkeit in eine Richtung passiert. Und die Anbieter auswechseln heißt natürlich über verschiedene ausländische Anbieter, aber genauso auch über beispielsweise inländische Anbieter, die man gleichzeitig auch mit aufbauen sollte. Und das ist dann auch, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, genau die Rolle des Staates.
Ja klar, wir haben es jetzt gesehen. Nicht Donald Trump hat gesagt, Anthropic darf nicht mehr das beste Modell an Nicht-Amerikanern anbieten. War ja genau so ein Thema. Also so wäre der auch von betroffen, wenn ich richtig verstehe. Nicht? Er kriegt auch dieses neueste Modell, weil Donald Trump gesagt hat, also das spricht ja für eine digitale Autonomie. Du hast vorhin gesagt, wir sind eine digitale Kolonie. Ich meine, wer kann da widersprechen? Die Kolonien haben natürlich, das haben die gemacht. Die haben erst einmal sich mobilisiert und waren irgendwie kampfbereit. Aber gleichzeitig musstet die Voraussetzungen schaffen, um wettbewerbsfähig zu sein. Du hast gesagt, wir brauchen eine bessere Regulierung. Wir brauchen auch europäische Spieler. Gut, die Regulierung kann helfen, europäische Spieler zu generieren. Aber das langt ja nicht. Wir brauchen Energie, hast du gesagt, wir brauchen Rechenzentren. Wir brauchen aber auch Talente. Wir brauchen auch die Talente, die das machen. Ich habe mal gelesen, dass, ich glaube, 50% aller oder mehr als 50% aller KI-Forscher weltweit sind Chinesen. Entweder in China oder außerhalb von China, aber eben Chinesen. Die Frage ist, haben wir die Talente? Kann man das überhaupt aufholen? Oder ist das nicht so, dass man sagen muss, ja, das Modell Anthropic wird quasi der Preferred Supplier of Germany und wir machen mit denen einen Deal?
Genau, und vielleicht noch kurz bei dem, was können wir hier vor Ort aufmachen und was kann der Staat auch tun, um da zu bleiben? Dann können wir gleich zum Punkt Talent gehen. Wir beide sind uns ja vollkommen einig, dass wir keine Industriepolitik wollen und dass wir auch Projekte wie Gaia-X oder sowas für faktisch gescheitert halten, weil sie am Ende probiert haben, etwas nachzubauen, was wir mit dem deutschen Staat nicht bewerkstelligen können. Und ich glaube, wenn man denkt, dass man einen Hyperscaler-Konkurrenz mit dem deutschen Staat machen kann, das ist natürlich eine Illusion. Gleichzeitig aber kann man als Ankerkunde, und ich glaube, der Defense-Bereich ist ein ganz gutes Beispiel, natürlich Impulse setzen in die Wirtschaft, der das private Kapital folgt. Also mit anderen Worten, der Grund, warum Helsing oder Quantum Systems jetzt im Drohnenbereich und im Autonomous Systems Defense-Bereich und auch im KI-Bereich so stark gewachsen sind und so viel Eigenkapital eingeworben haben. Übrigens vor allem von amerikanischen Investoren, die dann auch immer gerne Schlange stehen, wenn es eine Chance gibt, ist natürlich, weil der deutsche Staat als Ankerkunde gesagt hat, wir investieren hier sehr stark rein. Die gleiche Initiative muss man auch für die Infrastruktur des Bundes beispielsweise jetzt haben. Also der Bund sollte natürlich auch jetzt seine KI-Infrastruktur nicht komplett auf Microsoft Azure oder AWS machen. Da macht in meinen Augen übrigens auch die Schwarz-Familie ein sehr intelligentes Investment. Ich habe das auch lange nicht verstanden, aber mittlerweile leuchtet mir das vollkommen ein, indem sie sagen, okay, wir bauen hier vor Ort Rechenzentren auf, weil am Ende brauchst du auch Rechenzentren, die in der Hand von deutschen Unternehmen sind, auf der der Staat eben als Ankerkunde seine Daten hosten lassen kann. Das Gleiche kann man dann natürlich auch von den Hyperscalern verlangen, dass sie eben entsprechende Entitäten hier in Deutschland aufbauen, wo wir auch vollen Zugriff haben. Also das ist, glaube ich, ein Weg, den man weiter gehen sollte. Das Gleiche gilt auch, und da wäre ich jetzt Pan-Europäer, natürlich auch für die Modelle. Der deutsche Staat soll dann lieber ein Mistral einsetzen, vielleicht als irgendwie ein Anthropic oder als etwas anderes. Es wird von der Performance dann etwas drunter liegen, aber ich denke, für den Staat jetzt als solches ist das nicht dramatisch. Und auch aus Helsing, also da, wo ich die Einblicke habe, kann man natürlich auch da wieder dann rundherum bauen und auch seine eigenen, seine eigenen Prozesse so aufbauen, dass man mit diesen Defizienzen vielleicht in den Modellen umgehen kann und eben seine Stärken dann wieder woanders aufbaut. Also insofern ist das, glaube ich, der gangbare Weg, um auch bestimmte Kapazitäten vor Ort aufzubauen. Gleichzeitig sollten wir uns nicht in die Tasche lügen. Die Realität ist, wir werden weiterhin enorm abhängig von den amerikanischen Modellen und auch von den amerikanischen Rechenkapazitäten sein. Also das heißt, wir müssen dort als Middle Power, wie Mark Carney das so wunderbar in Davos formuliert hat, müssen wir, glaube ich, einen hybriden Weg gehen, wo wir sowohl das eine tun und gleichzeitig aber auch die Kompetenzen vor Ort eben auch aufbauen. Und dann können wir nur hoffen, dass über weniger Regulierung, mehr Wettbewerb wir langsam aufschließen können, beziehungsweise unsere Nischen finden können. Und die Nischen, das hatten wir ja schon gerade kurz angesprochen, sind in meinen Augen ganz klar auf der Applikationsebene und dann vor allem in der Produktion, in der Chemie, in all diesen Verticals, wo wir in Deutschland wirklich Spitzenforschung und auch Spitzenunternehmen haben. Und das Gute ist, die werden perspektivisch länger geschützt sein als die klassischen Servicebranchen. Also die Angelsachsen sind, glaube ich, viel stärker bedroht jetzt erstmal von der KI-Disruption in der nächsten Welle als wir in Deutschland, weil wir natürlich über unsere proprietären Daten und auch unsere proprietären Prozesse, die eben sehr, sehr, sehr spitz sind, deutlich weniger KI-Wettbewerb kurzfristig haben werden. Wir müssen das nur eben schaffen, dass wir die Transformation bei uns jetzt nach vorne schieben, sodass wir Herr der Lage bleiben und unsere Spezialbranchen eben KI-fähig machen. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste. Wenn wir dann weitergehen, du hattest schon gesagt, wie kriegen wir jetzt das Talent, um das zu tun? Wie ja schon intoniert, sind es Branchen, in denen es um enormes Know-how geht. Auch das KI-Know-how in der Spitze ist sehr, sehr rar. Und die meisten Deutschen, die an KI arbeiten, sitzen nicht in Deutschland, die sitzen in Silicon Valley. Und da gibt es wirklich sehr, sehr gute auch. Ne? Also zum Beispiel KI-Kommission, der Vorsitzende war Sebastian Thun, der hat lange bei Google gearbeitet und hat Waymo erfunden. Also witzigerweise ist das Unternehmen, was jetzt Volkswagen in den nächsten 10, 20 Jahren am meisten Konkurrenz bereiten wird, wurde von einem Deutschen in Silicon Valley erfunden. Und da kommen wir jetzt natürlich in die ganzen Verteilungsfragen in Deutschland. Was bieten wir Top-Talent in Deutschland, um hier hinzukommen? Ne? Also das ist, glaube ich, für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ich hatte in der letzten Legislaturperiode zusammen mit Robert Habeck und Christian Lindner angeregt, dass wir zum Beispiel spezielle Steuerdiscounts machen, um Top-Talente hier hinzubekommen, gerade im Bereich KI. Das wurde leider von den Gewerkschaften, aber auch von den Arbeitgeberverbänden übrigens breit abgelehnt, weil man das nicht wollte. Und ich glaube, das muss man sich dann eben schon überlegen, was sind wir bereit zu geben, um Top-Leute nach Deutschland zu bekommen, weil im Moment gehen sie eher, als dass sie kommen.
Ja, ein bekanntes Thema im Podcast. Ich möchte noch mal ein bisschen breiter kommen auf das Thema, was muss ich machen als so ein Vertreter der alten Industrien? Du hast am Anfang, wie ich finde, richtigerweise gesagt, wir haben die größte Veränderung seit der industriellen Revolution. Weil damals war es die Dampfmaschine, jetzt ist KI. Ich sage immer so schön, also als das Auto aufkam, es gab keinen Pferdekutschenhersteller, der überlebt hat, als das Auto aufkam. Wir haben kurz gestreift, wenn du heute Get Your Guide gründen würdest, bräuchtest du viel weniger Leute. Das wäre ein ganz anderes Businessmodell. Und es gibt ja auch schon die ersten Leute, die sagen, es wird immer mal ein Ein-Personen-Einhorn-Startup geben, der alles mit KI, oder der oder die alles mit KI macht. Die Frage ist für mich so ein bisschen, die alten Industrien, die haben diese KI-Talente nicht. Woher sollen sie sie haben? Sie können sie auch nicht bezahlen. Beziehungsweise wenn sie bezahlen können, haben sie sofort das Thema, dass sie in der Gehaltsstruktur irgendwie exotisch sind. Gut, bei Deutsche Bank gibt es auch viele, die mehr verdienen als der CEO. Aber wie ist das überhaupt? Ich meine, jetzt hast du dynamisch daneben, weil du kennst ja viel, du triffst ja auch viele Leute und sprichst mit vielen Leuten. KI-Adaption, ist das so ein Thema, wo wir alleine schon bei dem Versagen in der Adaption die Grundlage für endgültige Scheitern legen?
Es ist definitiv ein Problem. Also wenn man sich die Zahlen anschaut, ungefähr nur 40% der Unternehmen in Deutschland sind überhaupt bereit, momentan KI zu adaptieren. Das ist eben besonders niedrig, sage ich jetzt mal, bei den kleineren Unternehmen. Also wir haben die größte Lücke bei denen, die in meinen Augen eigentlich am meisten von der KI profitieren würden. Und das sind die kleinen Unternehmen im Bereich 10 bis 50 Mitarbeiter ab. 500 bis 1000 Mitarbeiter bist du dann schon bei 60-70%. Also die Großkonzerne haben das eigentlich schon eher gesehen als die kleineren Konzerne. Man muss auch hier vielleicht mal eine positive Lanze im Podcast brechen, dass jetzt beispielsweise Christian Klein bei der SAP die SAP vollkommen auf KI ausrichtet gerade eben. Und ich denke, solche Unternehmen können auch die Katalysatoren werden, hin, dass der Mittelstand sich eben entsprechend wandelt, weil ja zum Beispiel eine SAP ja auch bei jedem Mittelständler integriert ist. Also da würde ich auch viele Hoffnungen darauf setzen, dass die Modelle und Prozessoptimierung, die die mitbringen, dann adaptiert werden und man hilft. Also Transformation selber bei Get Your Guide sehe ich ja auch so. Daniel, du warst ja auch langer Berater. Die Unternehmen transformieren sich nicht selbst ein Get Your Guide, also mit vielen Leuten unter 40 transformiert sich nicht selbst. Wie das dann funktioniert ist, dass du eben eine Vision in der Geschäftsleitung etablierst, dass du die Bereichsleiter eben auch verantwortlich hältst, dass das klare Pläne gibt und auch klare Commitments und dann nachher gehst du rein und hast eben Teams, heutzutage heißt das in der schönen neudeutschen Sprache Forward Deploy Teams, die in die verschiedenen Units reingehen und schauen eben, dass die Prozesse KI first gedacht werden und dann auch transformiert werden. Und gleichzeitig musst du da hinten eben die Plattformkapazitäten schaffen, dass es auch funktioniert. Also das heißt konkret, dass man eben die Evaluationsprozesse hat, dass das, was nachher dabei rauskommt, auch sinnvoll für das Unternehmen ist. Ich glaube aber, es ist in jedem Fall so, dass wir in Deutschland top-down und das heißt eben vor allem auch von der Regierung eine deutlich stärkere Ansage machen müssen, dass das die Zukunft ist und dass wir eben entsprechend auch unsere Agenda danach ausrichten, genauso wie das in der industriellen Revolution damals übrigens auch passiert ist. Also damals haben wir sehr, sehr stark auch unsere Wirtschaft wirklich vom einen Ende bis zum anderen Ende hin darauf ausgelegt, dass wir, obwohl wir damals spät dran waren im Vergleich zu den Briten, eben unsere komparativen Vorteile stärker ausspielen, um stärkeres Wachstum und bessere Unternehmen hervorzubringen.
Ja gut, wir wissen, damals hat man natürlich auch effizienten Staat und wir hatten ein gutes Bildungssystem. Ich meine, vielleicht, wenn wir jetzt ja, also wir haben eine Riesenbedrohung. Wir stehen sowieso schon nicht da, gut, deutschlandlich nicht da. Du hörst meinen Podcast, du weißt, brauchst mal Podcast nicht zu hören, um zu wissen, wir haben seit mehreren Jahren Stagnation. Unsere Kernindustrien sind massiv unter Druck. Gleichzeitig siehst du auch die aktuelle Diskussion. Ich glaube, die SPD fordert seit neuestem noch als Kompensation mehr Urlaubstage, wenn man irgendwas anderes macht. Also wir sind, glaube ich, in allgemein falschen Filmen. Was? Wenn wir es einfach anschauen, wenn KI jetzt so weiterläuft und wir es nicht schaffen, uns anzupassen, dann sind wir eine Kolonie, wir verlieren Industrie, wir verlieren Daten und Wissen und wir verlieren massiv Wohlstand, haben keinen Produktivitätszuwachs, im Gegenteil werden Produktivitätsverluste wahrscheinlich und haben unter Umständen dann das Schreckensszenario eben Arbeitslosigkeit ohne Nutzen zu haben. So. Und das, obwohl wir schrumpfende Bevölkerung haben. Meine Frage an dich ist jetzt so, was müssen wir alles ändern? Du hast schon ein paar Punkte genannt. Du hast gesagt Energie. Energiekosten müssen runter. Du hast gesagt Arbeitsmarkt, wir müssen den Arbeitsmarkt flexibilisieren. Und du hast natürlich auch schon angedeutet, wir brauchen eine andere Art der Besteuerung und Abgabenbelastung, um Talente überhaupt hier zu halten und herzulocken. Das langt aber nicht. Was müssen wir noch machen?
Einen ganz großen Teil, den wir das letzte Mal auch angerissen hatten, der in der Zwischenzeit noch wichtiger geworden ist, ist das Kapital. Wie wir alle wissen, sind die Investitionen in Deutschland rückläufig. Das gilt übrigens nicht für den Venture-Capital-Bereich, der mittlerweile leicht gestiegen ist. Also in 2025 wurden beispielsweise 8 Milliarden Euro in deutsche Startups investiert. Das ist ein Zuwachs, glaube ich, von ca. 20% gewesen im Vergleich zum Vorjahr und ist auch mittlerweile deutlich über Vor-Corona-Niveau. Gleichzeitig muss man mal sagen, in der gleichen Periode wurden in den USA über 300 Milliarden investiert. Und allein dieses Jahr, also das war die Zahl von 2025, wenn man jetzt auf 2026 schaut, hat allein in 2026 sowohl Anthropic als auch OpenAI jeweils Finanzierungsrunden von 100 Milliarden gemacht. Also das heißt, wir werden jetzt dieses Jahr in die Größenordnung gehen, dass in Amerika pro Woche mehr Venture Capital investiert wird als in Deutschland im gesamten Jahr. Also das muss man eben sehen. Also das heißt, was müssen wir machen? Ich glaube, zur Wahrheit gehört auch, und das mag in Berlin niemand hören, aber das ist auch so, dass wir ein Stück weit auch schumpetersche Zerstörung brauchen. Also wir brauchen neue Unternehmen, die alte Unternehmen ersetzen. Wir werden nicht alle Unternehmen retten können. Es werden sicherlich einige das schaffen und Deutschland, muss man ja auch sagen, das ist ja eine sehr positive Eigenschaft. Wir haben es geschafft, von der Kaiserzeit bis heute enorm viele Unternehmen durchzubringen. Das ist irre. Also die Amerikaner sagen immer, wir sind die Weltmeister von Sustaining Innovation. Aber ich glaube, nur indem man es erhält, wird man nicht an die Weltspitze kommen. Wir müssen schon auch wieder erfinderisch werden und neue Innovationen haben. Und das bekommt man nur eben wieder durch Top-Talent und durch das Thema Kapital. Und für mich ist es nach wie vor eigentlich unverständlich, dass wir auf der einen Seite es für vollkommen normal finden, dass wir für über 100 Milliarden pro Jahr allein das umlagefinanzierte Rentensystem stützen. Und das scheint nach wie vor Konsens zu sein, während wir weniger als 10 Milliarden in zukunftsgerichtete Innovation und Venture Capital investieren. Und das führt zu keinerlei Debatte. Also ich denke, Moritz Schularek hat das, glaube ich, mal sehr gut treffend auf den Punkt gebracht. Über ein Drittel des Staatsgeldes allein für die Vergangenheit ausgegeben wird, dann muss man nicht mehr über ein Land wissen. Nun ist es sehr zugespitzt. Ich denke, es gibt da auch Möglichkeiten, das zu verbessern, aber das ist sicherlich nach wie vor die Ausgangslage und das ist das, was wir umlegen müssen. Was kann man konkret machen? Das haben wir übrigens auch in der KI-Kommission besprochen, gibt es enorm gute Vorlagen dafür. Auch ein paar intelligente Punkte, die ich ehrlicherweise noch gar nicht so direkt auf dem Schirm hatte. Erstmal, glaube ich, ist jetzt die Rentenreform ein guter Startschuss, um tatsächlich große Kapitalsammelstellen zu schaffen. Und die müssen entsprechend reguliert werden, dass es enorm attraktiv ist, in die Asset-Klassen Private Equity und Venture Capital zu investieren. Und da bin ich insofern schon Keynesianer, dass ich gesehen habe, wenn man viel Geld investiert, dann kommen auch natürlich die Talente dorthin, dann kommt auch die Innovation dorthin. Also ich denke, damit sollten wir mal anfangen. Was ich intelligent fand, war, dass wir in Deutschland aufgrund eben der ganz großen Erbschaften, auch der Familienunternehmen, die teilweise dann eben auch verkauft worden sind, riesige Stiftungsvermögen aufgebaut haben. Können wir diese Stiftungsvermögen hebeln und den Incentives geben, auch in solche Assetklassen zu investieren? Das ist im Moment noch enorm schwierig. Wäre ich sofort dafür zu haben, also anstatt immer nur über Erbschaften und Stiftungen negativ zu sprechen, lass uns das doch hebeln für die Zukunft des Landes und das positiv sehen. Ein anderer Ansatz, den ich sehr befürworte, ist, dass ich glaube, dass die betriebliche Altersvorsorge momentan katastrophal reguliert ist. Wir wissen alle, das ist ein Versicherungssystem. Wenn ich das bei meinen Mitarbeitern sehe, dann blutet mir immer das Herz, wofür wir da Geld ausgeben. Also es ist eine Quersubventionierung der Versicherungsbranche mehr oder weniger, die wir in meinen Augen sofort beenden sollten. Können wir das wieder umleiten in größere Sammeltöpfe, die entsprechend auch in die Zukunft investieren? Ich glaube, das sollte das Maß aller Dinge sein. Ich selber habe Temasek, den singapurischen Staatsfonds, bei mir als Investor. Und ich kann nur sagen, die haben eine Rendite, glaube ich, über die letzten 30 Jahre von 8-10% erwirtschaftet. Singapur hat all ihre Staatsbeteiligungen dort in einer großen Holding zusammengeschmissen, hat das gehebelt, hat dann das Geld international investiert, auch in Top-Unternehmen in Europa. BioNTech waren sie früh dabei, bei Adyen, das ist ein Zahlungsdienstleister aus den Niederlanden, Get Your Guide. Also das ist, glaube ich, der Weg, den wir nachher gehen sollten, dass wir professionell aufgestellte Kapitalsammelstellen, übrigens, und das habe ich auch ganz klar gesagt in der Kommission, unabhängig von den Politikern, da darf kein Politiker mit auf den Investment-Committees setzen, sondern das muss rein renditeorientiert angelegt werden. Wenn wir so etwas aufbauen, dann denke ich, haben wir auch einen deutlich größeren Hebel, um Kapital eben zukunftsorientiert in Deutschland zu investieren und wieder mehr Chancen in Deutschland zu ermöglichen.
Da bin ich ganz bei dir. Ich hatte ja auch da vor kurzem einen Podcast zu dem Thema Kapital. Ich glaube halt dennoch, es gibt natürlich noch viel mehr Rahmenbedingungen. Ich meine, wir könnten jetzt schon irgendwie Versicherungsregulierung ändern, könnten sagen, sie sollen noch mehr investieren. Also wir könnten das Kapital mobilisieren. Ich glaube, wir brauchen schon diese Rahmenbedingungen. Ich glaube, die Rahmenbedingungen zu sagen, wir brauchen wieder einen Gründerspirit. Und der Gründerspirit kommt eben nicht über höhere Steuern, Abgaben. Gründerspirit kommt über Anreize, über Freiheiten, über Entbürokratisierung, weniger Kündigungsschutz und so weiter. Ich glaube, das sind Themen, die schon sehr hoch auf der Agenda stehen. Johannes, wir hatten ja ein bisschen vorher ausgetauscht, welche Themen wir covern wollen. Und dir lag ja sehr am Herzen, aber zu sagen, was es ganz eigentlich gesellschaftlich bedeutet. Du hast am Anfang gesagt, du glaubst jetzt nicht, dass große Arbeitsplätze verloren gehen. Da gibt es ja verschiedene Schulen. Die eine Schule ist, die sagt, die Radiologenschule. Ich weiß, was gehört ist, Radiologen. Da gab es die Aussage, Radiologen würden nämlich alle arbeitslos werden in den USA. Das Ergebnis war überhaupt nicht. Diese beschäftigt wie noch nie. Aber haben, glaube ich, die Anzahl der radiologischen Untersuchungen haben sich vervierfacht. Whatever. Einfach, weil es billiger wurde, schneller ging, konnte man mehr Leute sozusagen radiologisch analysieren. Ob es so gut für die Leute war, weiß es nicht, aber zumindest hat man gesehen, es gab einen Mengeneffekt. Auf der anderen Seite kennst du die Anekdote nach dem Motto, als die Waschmaschine erfunden wurde, dachte man, die Wäschereifrau, die der Wäscherei stand, würde produktiver werden. Die Wahrheit war, wir haben sie ersetzt, indem wir alle Maschine zu Hause haben. Also beide Szenarien gibt es. Ich bin natürlich schon mit dir sozusagen langfristig optimistisch, aber man kann sich schon sagen, unter Umständen ist KI für die Gesellschaft wie Deutschland oder auch für China, wo ja die Bevölkerung demnächst schrumpft, leichter zu verkraften als für ein Land wie Indien, wo die Bevölkerung erstmal noch wächst und die große Subsession stattfindet. Also das ist das Motto, wo siehst du so die gesellschaftlichen Herausforderungen? Und ich meine ganz ehrlich, uns kommt das Thema kommt dazu auch abgehängt sein. Jetzt meine, wir beide nutzen das jetzt, also ich bin total in der Novize verglichen mit dir, bin ich sicher. Aber die Großteil der Bevölkerung, Großteil der Unternehmen nutzen es noch gar nicht. Da gab es ja auch Leute, die sich wirklich Gedanken machen über sowas. Also Anthropic hast du erwähnt, vielleicht bin ich jetzt ein bisschen unstrukturiert bei der Frage. Anthropic, du hast gesagt, das sind die Guten und die haben Werte. Aber die sagen ja auch, es gibt ein Risiko, dass wir quasi hier immense Schäden damit anrichten letztlich auch. Ich meine, wie ist so dein gesellschaftlicher Blick auf das ganze Thema?
Ja, ist eine super spannende Frage. Da hatten wir übrigens in der KI-Kommission ein ganz tolles Gespräch, wo Dern Acemoglu, der Nobelpreisträger, für Ökonomie gesprochen hat und Jan de Kuhn, der früher bei Meta die KI geleitet hat und einer der führenden Köpfe eigentlich bei der Entwicklung für künstliche Intelligenz ist. Das ist ein Franzose. Die haben beide eben den ganz starken, konträren Standpunkt vertreten, dass es nicht Arbeitsplätze kosten wird, sondern dass die Leute eben zu produktiveren Tätigkeiten gehen. Ich denke zweierlei dazu. Also erstmal kurzfristig kann es schon zu Verwerfungen kommen. Also wenn wir wieder die Analogie zur industriellen Revolution nehmen, würden wir ja schon sagen, dass es langfristig die Menschen aus der Plackerei, aus der Fabrik rausgeholt hat. Genauso wie wir sicherlich in 30, 40, 50 Jahren sagen werden, dass es enorm gut war, dass wir die Leute von den Excel-Spreadsheets und sag ich mal, über den repetitiven Aufgaben, dass man irgendwie im Bürgerbüro irgendwelche Dokumente in den Computer eingetippt hat, dass wir sie davon befreit haben. Also keiner würde heute mehr die Wäscherin haben wollen. Das wäre ganz klar höchst unproduktiv. Ich glaube, von daher müssen wir uns davon verabschieden, darüber nachzudenken, wie wir solche Berufe erhalten können, sondern eher uns darüber Gedanken machen. Und da sind wir genau beim Thema Bildung. Was sind denn die Berufe und die Fähigkeiten der Zukunft? Und wie können wir als Gesellschaft dahin gehen? Also lustigerweise würde ich da, das ist wahrscheinlich jetzt zum ersten Mal, dass es im Podcast passiert, den Papst zitieren, der ja so eine wunderbare Enzyklika geschrieben hat zum Thema KI, der wo übrigens auch ein Amerikaner aber stark gewarnt worden ist vor den Problemen eben auch der Dominanz von Big Tech. Und der hat eigentlich ganz interessanterweise abgestellt auf die Kreativität und die Einzigartigkeit des Individuums. Und was ich glaube, was meine Kernthese eigentlich ist bei KI, ist, dass es, glaube ich, uns alle stärker in die Spitze treiben wird. Also unsere Intelligenz wird amplifiziert durch KI und das bringt eben auf der einen Seite Risiken, aber auf der anderen Seite auch enorme Chancen. Also in anderen Worten, man kann nicht mehr ein durchschnittlicher Softwareentwickler sein, der repetitive Tätigkeiten macht. Man kann nicht mehr nur noch Sachen von A nach B schieben. Diese Tätigkeiten werden wegfallen. Dafür werden aber eben Kreativität, also wenn ich zum Beispiel Musik schreibe oder wenn ich Software entwickle oder wenn ich andere unternehmerische Ideen habe, werde ich stark amplifiziert werden in meinen Möglichkeiten. Und ich glaube, in die Richtung muss man gehen. Also in der Bildung wird das konkret bedeuten, dass man eben weiter auch vor allem den Intelligent und auch die Urteilskraft und die Fähigkeit, kritisch zu denken und auch die richtigen Fragen zu stellen, weiter ausbilden muss, sehr, sehr stark. Und dann eben den Leuten, genau wie du richtig sagst, auch die Fesseln nimmt, um wirklich ihre Ideen zur Wirklichkeit zu bringen und umsetzen zu können. Und ich glaube, dann kann man sehr wohl auch in einer neuen Renaissance nachher landen, die enorme Produktivitätsschübe mit sich bringt.
Jetzt würde ich natürlich da noch eine letzte Frage sind hören. Ich weiß, dass viele Schüler und Studenten auch den Podcast hören. Was würdest du denn denen raten? Was soll man studieren? Was soll man machen, um sich quasi auf diese Welt vorzubereiten?
Also erstmal würde ich einen kurzen Rat an die Institutionen geben und dann an die Schüler. An die Institutionen, ich würde ganz grundsätzlich den Weg, wie unterrichtet wird, ändern. Wir haben damals schon, als ich an der ETH studiert habe, vor 16 Jahren, ein tolles Pilotprojekt gemacht, was ich immer zitiert habe, seitdem es leider nicht breit umgesetzt worden ist, aber was ich für absolut den Maßstab aller Dinge halte, wenn es zu Unterricht in Zeiten von KI geht. Und das war, dass man den Großteil des Unterrichts dezentral am Computer gemacht hat, inklusive aller Paper wurden gelesen und es wurden schon die ersten Tests geschrieben, die korrigiert worden sind. Das hat dann nicht in die finale Note gezählt, aber man hat wirklich sichergestellt, dezentral, dass du den Stoff drauf hattest. Und dann bist du mit den besten Professoren an der ETH zusammengekommen, als du es konntest, und dann hat der Unterricht angefangen. Und das Unterricht war ohne Bücher und da ging es wirklich nur darum, ganz kritisch zu hinterfragen, wie denken wir über dieses Aufgabenfeld, beispielsweise die Genetik nach, was sind wirklich die neuesten Ideen, und der Professor hat das wirklich didaktisch 1:1 mit den Schülern zusammen diskutiert. Und das ist ein Weg, wo ich bis heute enorm viel profitiert habe, weil es mir einfach gezeigt hat, was es bedeutet, wirklich tief in der Materie drin zu sein und dann sie weiterzudenken. Und ich glaube, das ist genau das Modell, was wir in der KI auch anwenden müssen. Also wir müssen auf der einen Seite die Chance der KI nutzen, um deutlich dezentraler und auch schneller die Leute auszubilden. Ich glaube, unser Schulsystem und Bildungssystem ist auch viel zu lang und viel zu breit und beruht viel zu viel auf auswendig lernen, anstatt wirklich den Geist zu schärfen. Und das bringt mich dann auch sozusagen direkt rüber zu den Schülern. Was sollten die Schüler machen? Die Schüler sollten in erster Linie KI natürlich selber auch nutzen, um besser zu werden, aber eben vor allem nutzen, um kritischer über Dinge nachzudenken und nicht eben so, um Hausaufgaben auszufüllen oder sich schnell aus der Affäre zu ziehen, sondern wirklich wieder amplifizieren für die eigenen Fähigkeiten. Und was die Berufswahl dann später ausgeht und das Studium, würde ich nur sagen, man sollte seiner Leidenschaft folgen, weil in den Zeiten der KI wird man nicht mehr in einem Beruf bestehen können, der einfach nur von außen gut aussieht oder vielleicht kurzfristig Geld bringt, sondern man wird nur bestehen können, wenn man wirklich Spitzenleistung bringt. Also zurück zur These, KI wird uns alle in die Spitze treiben. Und von daher denke ich, sollte man sich sehr wohl überlegen, was man macht, denn das, was man macht, sollte einem wirklich Spaß machen, ansonsten wird man das nicht über Dekaden durchhalten können.
Da würde ich sagen, Johannes, konsequenterweise heißt das, dass die nicht alle Spitze sein können, dass vielleicht viele, die heute studieren, vielleicht lieber eine Berufsausbildung machen und Handwerk lernen, statt...
Ganz genau, 100%. Das ist, das ist die natürliche Konsequenz davon. Absolut. Wir haben, das habe ich ja gerade leicht angeschnitten mit dem, was ich, wie ich gesagt habe, wir sollten nicht so breit gehen, keine so langen Bildungswege haben, so viel auswendig lernen. Wir brauchen das universitäre System, wie es heute aufgebaut ist, nicht mehr. Vielen Menschen ist viel besser damit getan, dass sie sehr viel angewandtere Berufe haben.
Trotzdem kein Grund, Trübsal zu blasen. Im Gegenteil, ich glaube, wir haben riesige Chancen, wir sollten es endlich nutzen. Und das Tolle an der ganzen Sache ist, jetzt haben wir über KI gesprochen und KI hat eigentlich nichts anderes getan, oder die Herausforderung KI hat nichts anderes getan, als uns nochmal daran zu erinnern, wie dringend es ist, dass wir unser Land endlich reformieren. Weil da passiert gerade so wahnsinnig viel, was eine Chance wäre und verpassen sie wahrscheinlich gerade, wenn wir nicht echt umsteuern.
Aber du weißt, Daniel, ich bleibe optimistisch. Ich glaube an die unternehmerische Kraft unserer jungen Leute und vielleicht zum guten Abschluss. Die Liste der Unternehmen in den letzten 3 Jahren, die wirklich beeindruckend sind aus Deutschland, ist ebenfalls sehr stark gewachsen. Und ich arbeite ja viel mit diesen jungen Leuten zusammen. Und ich kann dir nur sagen, ich bin nachhaltig schwer beeindruckt, wie viel kreativer Spirit im Land ist. Und von daher sind die Chancen definitiv da. Wir müssen sie nur nutzen.
Das tun wir und ich habe deshalb dich immer zum Jubiläum dabei, damit meine Hörer wissen, ich bin auch nicht immer pessimistisch, sondern auch optimistisch. Ich teile diesen Optimismus, darum machen wir Kämpfe beide auch nur für noch bessere Rahmenbedingungen für diese jungen Startups-Unternehmer. Vielen Dank, spätestens bis zur Folge 600.
Bis dann.
Soweit mein Gespräch mit Johannes Reck. Tja, was sind die Lehren aus dieser Folge, aus diesem Gespräch? Ich möchte mal 6 Punkte in den Vordergrund stellen. Erstens die Diagnose. Die ARD-Sendung Wissen vor 8 war, wie wir gehört haben, kein Aprilscherz. Sie war ein Symptom. Wir leben in einem Land, in dem zur Hauptsendezeit die größte technologische Revolution seit Erfindung der Druckerpresse und der Dampfmaschine aus dem Blickwinkel des Klimaschutzes diskutiert wird. Das ist nicht naiv, ich denke, es ist eine politische Haltung und sie ist falsch. Zweitens die Daten. Wir sehen, was für einen Wachstumseffekt KI-Investitionen haben können. Dazu müssen wir nur in die USA gucken. Wir wissen zugleich, dass wir hier bei weitem nicht mithalten, weshalb Stand jetzt die Produktivitätszuwächse und der Beitrag zum Wirtschaftswachstum durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz in Europa deutlich tiefer sein wird als in den USA. Drittens, die Job-Apokalypse-Frage. Wir haben es heute gesehen. Es gibt verschiedene Hypothesen, was denn die Wirkung ist bezüglich der Jobs aufgrund von KI. Werden wir Jobs verlieren? Ja. Wie schnell werden wir sie verlieren? Darüber herrscht Unsicherheit. Werden wir die verlorenen Jobs durch andere Jobs kompensieren können? Vermutlich ja. Es hängt aber davon ab, ob man sich entsprechend aufstellt. Und hier haben wir gesehen, gibt es große Fragezeichen. Namentlich in Deutschland, wobei wir könnten es ändern. Auch das ist zumindest eine gute Nachricht. Wie wichtig es ist, etwas zu ändern, zeigt viertens die historische Lektion. Da, wo Dampfmaschinen waren, ist man heute reicher. Ich würde sagen, dort, wo man heute auf KI setzt,
wird man künftig reicher sein. Das Ganze hat natürlich auch geführt zum fünften Punkt, nämlich unserer Mittelverwendung. Wir verschulden uns in Deutschland gerade dafür, die Vergangenheit zu bezahlen, zu kaschieren. Für höhere Renten, für höhere Sozialtransfers, höhere Subventionen. In anderen Ländern werden auch Schulden gemacht, aber eben mehr für die Zukunft. Für Rechenzentren, Chipfabriken und KI-Modelle. Sechstens, wir wissen, was zu tun ist. Die KI-Kommission hat es nüchtern aufgeschrieben. Energie sichern, Kapital mobilisieren, gezielt mit Startups investieren, Marktbeherrscher konsequent regulieren und den neuen Firmen, den Angreifern mehr Freiräume geben. Das ist alles nicht wahnsinnig kompliziert. Die Politik müsste es eben nur machen. Und damit kommen wir zurück zu Eckart von Hirschhausen, dem ehemaligen Komiker, der nun in Wissen veracht dazu rät, das eigene Gehirn zu verwenden statt der KI. Ich denke, das eigene Gehirn sollte man immer verwenden, vor allem bevor man solche Empfehlungen abgibt. Klar, wir sollten unser Gehirn benutzen, aber nicht statt KI, sondern mit KI. Nur wenn wir beides zusammenpacken, haben wir die Chance, dass Deutschland aufholen kann, wie damals bei der industriellen Revolution. Soweit, liebe Hörerinnen und Hörer, meine Gedanken für heute. Ich danke Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer auf Fragen, Feedback, Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Mittwoch zu einer neuen Ausgabe von BTO Refresh und natürlich dann am kommenden Sonntag zu einer neuen Ausgabe von BTO. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.